Moshi moshi, ega ya terebi no supasharo sukuru e yokoso.
Seo no akuma wa futatabi ochita. Karera no mugen no meo no ketsuyo de, karera wa futatabi nihon no kami no motomo, kokana bunkazae de aru nihon o gokan shimashita.
Kore wa hochi shite wa ikimasen. Umi ga seo no akuma, To tatakate kaika no arasu koto ga arimasu yo ni.
Shikaisha no tutsu no mune to desu no to ni kanzuru discussion o tanoshimimashu. Ja, hallo.
Hallo.
Das war japanesisch.
Du, alle Leute, die also zufällig Japaner sind und das hören oder halt japanisch verstehen, haben, glaube ich, gerade sowieso in Irritation ihre Kopfhörer vom Kopf gerissen und
ja. Ihren MP3-Spielomann in den nächstbesten Wasserbehälter geworden.
Gedropkickt.
Ja. Naja.
Oh, it's all
wir sind halt here. Ehrenlos.
It's all down here so. From here.
Meinst du?
Ich hatte dir das ja vor der Aufnahme schon gesagt, aber das Opening...
Sag nicht das N-Wort.
Nee, darüber hatten wir uns ja auch vorher auch darum hast du auch geeinigt, dass ich Nintendo nicht sage. Aber also das Anhören, also das Anime, das Opening, das wir gerade gehört haben, nicht das coole gesprochene Opening, sondern das coole instrumentale und geschriebene Opening, ist ja das zweite Opening von der Anime-Serie Death Note. Und es war eigentlich hiermit jetzt auch schon das Highlight von der ganzen Folge. Und das war aber schön.
Ja. Was ist das Intro jetzt? Also die Musik jetzt?
Ich jedes Mal, wenn ich das höre, freue ich mich einfach. Auch gerade hier noch ein bisschen mitgetanzt und so.
Eine der vielen stilistisch einfach schlicht und ergreifend irritierenden Entscheidungen des Animes.
Das ist fantastisch. Das beste Opening.
Ja, aber ey, das ist jetzt nicht unbedingt schön.
Nee, das ist nicht. Es ist nicht schön.
Obwohl, tatsächlich, das Opening von der ersten Staffel war ziemlich langweilig und generisch.
Ja, außerdem, ich meine... Überleg
wir
mal.
Reden von Death Note im Anime, falls ihr uns nicht folgen könnt.
Stimmt, ja.
Wir haben heute gesehen Death Note, den Film, von dem es eine Variante aus Japan gibt und eine Variante aus Amerika. Aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Amerika.
Die heute auf Netflix weltweit erschienen ist.
Mhm.
Das ist die erste Ausgabe, eine Premiere der Sonderschule für Film und Fernsehen, die sich mit einer Premiere beschäftigt. Und vermutlich auch die letzte, weil, ich musste da jetzt meinem Instinkt vertrauen bei der Auswahl des Films. Ich habe und tue das immer noch auf deine fachliche Kompetenz als Resident Death Note Expertin der Sonderschule für Film und Fernsehen gebaut. Wir haben uns heute Death Note, die amerikanische Film, angeguckt. Und er ist heute rausgekommen, am 25.08.2017.
Oder wie der Trailer sagte, halt die Netflix-Adaption des internationalen Phänomens Death Note. Wobei es natürlich stimmt, Death Note ursprünglich eine Manga-Serie, die in diesem Shonen Jump, in diesem wöchentlich, glaube ich, Shonen Jump Magazin erschienen in Japan, war...
Ich glaube, Shonen Jump kommt sogar zweiwöchentlich raus.
Es würde ehrlich gesagt mehr Sinn ergeben, auch weil das ist halt... ich weiß es nicht genau, ich habe es natürlich wie jeder gute Manga-Fan in Deutschland halt erst online gelesen und mir dann alle Bände gekauft.
Habe ich allerdings tatsächlich. Kommt, glaube ich, auch zweiwöchentlich raus.
Das kann sein.
Oder wöchentlich.
Möglicherweise. Aber es war tatsächlich, Death Note war damals tatsächlich ein großer Manga-Erfolg. Hat natürlich dann auch ein Anime bekommen, war eine Weile unheimlich beliebt. Auch ja, im
ein
Westen.
Weltweites Phänomen quasi.
Da, ja, sozusagen so ein weltweites Phänomen.
Oder
und,
Who Let the Dogs Out.
Genau. Und der Ketchup-Song. Und da Netflix ja, also ich finde es halt ganz faszinierend, was Netflix macht, dass sie halt im Moment einfach alles Mögliche adaptieren, einfach nur, weil sie halt wissen, dass es halt Leute gibt, die das spannend finden und so. Kommt man dann halt im Jahre 2017 zu einem Death Note-Film. Wie du schon gesagt hast, es gab halt japanische Verfilmung von Death Note und ich muss mich jetzt sofort outen und sagen, dass ich mich sehr schäme, weil ich habe die Realverfilmungen von Death Note nie gesehen. Ich war halt tatsächlich ein großer Death Note-Superfan, was das Manga angeht, und den Anime, aber ich habe tatsächlich die Realfilme nicht anguckt. Das ist jetzt praktisch die erste Death Note-Realfilm-Adaption, die ich angesehen habe. Und also wenn jemand auf zum Beispiel Verweise oder halt Vergleiche zwischen diesen beiden Adaptionen auf die wartet, dann werde ich damit nicht dienen können. Nachher wünsche ich mir ein bisschen, ich hätte das gesehen, damit ich den Vergleich hätte, weiß aber auch nicht, ob es so viel Sinn macht oder so viel bringen würde.
Ja, halt. Aber die Tatsache, dass es eine Realfilm-Adaption von einem Anime war, die zudem auch noch eine Adaption, also der Nachgänger von einer japanischen Realfilm-Adaption von einem Anime ist, waren schon mal so zwei Signale, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, mich dazu mit zu beschäftigen, damit wir uns damit beschäftigen. Ich konnte die Qualität des Films im Vornherein kaum einschätzen. Es gab nur ein Review von Polygon, das war sehr vernichtend. Polygon ist mittlerweile auch rezensieren die Filme, warum auch immer. Sie können es nicht, aber sie tun es trotzdem.
It's for the nerds.
Weil ihre Zuschauer das wollen. Und die konnten sogar noch Transformers 4 Revenge of the Fallen was abgewinnen. Oder dieser, Transformers 5 The Last Night.
Ja, der letzte hieß, glaube ich,
The Last Night. Die mochten den nicht so ganz. Sie waren mit dem Ende unzufrieden. Aber die ersten zwei Akte fanden richtig geil. Und da habe ich mir auch gedacht, Und wenn selbst die an diesem Film nichts, kein gutes Haar lassen können, dann muss der richtig, richtig beschissen sein. Also absolute Gülle. Und mit den Erwartungen bin ich jetzt in Death Note den Film reingegangen. Ich habe mit dir zusammen das Anime geguckt. Ich glaube, die ersten zwei Staffeln.
Ungefähr.
Und ich fand es nicht so toll. Also es hat mich nicht abgeholt. Es gab Qualitäten an dem Anime, die ich sehr, sehr geschätzt habe. Wie zum Beispiel, dass es eine Thriller-Struktur hat. Also dass es ein Thriller-Plot ist, der tatsächlich spannend ist. Und die ganze Sache ein Tempo hat, das ziemlich stramm ist. Am Anfang fand ich das ganz gut, dass das so zackig erzählt ist und wenig Füllfolgen, eigentlich gar keine Füllfolgen hat. Aber so nach spätestens drei Folgen fand ich das mega anstrengend, weil die Serie viel zu viel Plot eigentlich in ihre kurze Laufzeit packt.
Oh, super viel Plot.
Die sollte viel länger sein. Die sollte vielmehr tatsächlich eher die Qualitäten von One Piece übernehmen, damit man manche Details und Implikationen und Plot-Umschwünge peilen kann. Was mir das total vergällt, also wirklich so One Piece-Länge oder Dragon Ball, ein Kampf, sechs Folgen. Das wäre so ein Tempo, das Death Note manchmal ganz gut stünde, es anzunehmen. Weil in Death Note das Anime, also wovon ich nur erzählen kann, und das ist, wie gesagt, meine subjektive Sicht auf die Dinge, das kann jeder anders sehen. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein bisschen dumm bin. Aber es werden halt sehr, 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 sehr viele Regeln enthüllt, nacheinander, die alle, also ich habe die, spätestens bei der zweiten Regel bin ich durcheinander gekommen. Wie gesagt, ich bin nicht sehr klug. Aber der Film nimmt darauf Rücksicht. Also der Film macht mit den Regeln nicht allzu viel. Also in einem Umfang und in einem Tempo, in dem ich gut mitgekommen bin. Das mag natürlich Fans der Vorlage enttäuschen, aber du wolltest, glaube ich, noch mehr zu der Vorlage sagen. Du hast das japanische Original der Realverfilmung nicht gesehen, aber ich würde an dieser Stelle sagen, das ist ziemlich egal, oder?
Das überlege ich halt auch, ob das nicht eigentlich egal ist. Ich wollte halt kurz einfach für Leute, die überhaupt nicht wissen, wovon wir gerade reden, da es sich um Adaptionshandel handelt. Wir steigen in den Plot ja noch ein, aber ich will da ganz kurz sagen, also der Plot von Death Note ist halt im Prinzip, dass Death Note ist ein Notizbuch, in dem man den Namen eines Menschen schreiben kann, wenn man dessen Gesicht kennt, und die Todesart spezifizieren, und diese Person stirbt dann. Also dieses The name of the person written in this book shall die. Und dieses Buch wird halt gefunden von einem arroganten Highschool-Schüler, Light, der ist halt, Light Yagami, der sich dann halt berufen fühlt, die Welt von Verbrechen und Übeltätern zu säubern und halt so eine Art, eben halt so ein Vigilante-Mörder wird, und er wird dann wiederum verfolgt von dem Meisterdetektiv L. Und die Geschichte von Death Note ist im Prinzip halt dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesem Ermittler, der versucht, Light zu überführen, und Light, der versucht hat, natürlich diesen Ermittler auszuschalten. Und also nur, um es ganz grob zu umreißen, das ist halt die allergröbste Zusammenfassung von, was Death Note ist. Und du hast halt recht, also eine gute Freundin von mir, auch eine Hörerin von diesem Podcast, hatte letztens zu mir gesagt, dass der Reiz von Death Note, also wirklich jetzt dem Manga und dem Anime, halt tatsächlich nicht darin liegt, halt irgendwie, dass die Charaktere so wahnsinnig liebenswert sind oder halt irgendwie die Geschichte so wahnsinnig vergeistigt, sondern tatsächlich so einen ähnlichen Appeal hat wie Breaking Bad eigentlich. Dieses, dass du halt ständig nur Zwickmühle nach Zwickmühle hast und es eigentlich immer nur darum geht, wie
das zwei stimmt.
Leute sich gegenseitig ausmanövrieren. Und der Reiz von Death Note, also weil, wie, was ich eben schon gesagt hat, was man schon, dass die Geschichte hat halt einen Schurkenprotagonisten, das ist ein Villain-Protagonist, der von Anfang an Mörder ist. Und es geht im Grunde genommen, so ähnlich wie bei Walter White, nur immer darum, oh, wie kommt der jetzt aus der Geschichte wieder raus?
Ja.
So. Das ist der Reiz von Death Note, und so wie du sagst halt...
Stimmt, da musste ich auch dran denken. Also
das ist halt genau das.
Bei den Sachen, die ich an Death Note mochte, dass es tatsächlich mit Stakes anfängt.
Genau.
Ja. Und dann halt immer weitergeht. Also es wird ständig, der Druck auf die Hauptfigur wird ständig erhöht in Sphären, die teilweise auch, also als Zuschauer, irreal gigantisch scheinen. Und das fand ich gut. Also dass das auch, also von der Spannungskurve her setzt es so vierte Staffel Breaking Bad ein. Also dieses ganze Vorgeplemper ist quasi weg. Sie kommen sofort zur Sache, und es wird ziemlich schnell zu einer weltweiten Manhunt nach einem Highschool-Schüler. Und es ist halt irre, wie die Autoren es halt hinkriegen, diesen Leid immer in so eine Ecke zu schreiben, aus der er scheinbar nicht rauskommt und es dann doch noch schafft. Aber es wird dann halt auch irgendwie sehr, sehr schnell auch zum Selbstzweck. Sie zerren das dann halt wirklich bis ins Endlose hinaus, und ab der zweiten Staffel fand ich es auch ziemlicher Bullshit.
Es spielt halt auch in das rein, was du eben gesagt hast, so dieser Arsch voll Regeln, also dieses Pile-up aus Regeln, also weil dieses Death Note, das Leid von einem Todesgott empfängt, von dem wir bestimmt auch noch reden, hat halt bestimmte Regeln. Und am Anfang der Serie gibt's natürlich so irgendwie 5, und dann irgendwann gibt's halt so irgendwie 50. Und weil einfach alles immer komplexer und immer vertrackter werden muss, hat man irgendwann diesen Pile-up aus Regeln und wer macht was in welchem Moment und wo ist das nächste Loophole und so. Und also man kann vielleicht sagen, okay, vielleicht ist es wirklich so, dass... Ich glaube tatsächlich, also es läuft sich vielleicht für einige Leute tot. Also ich mochte ja. halt auch die Charaktere und so.
Aber durch diese Regeln und durch die Figuren wird das Ganze zu Catnip für Nerds.
Es ist absolut Catnip für Nerds. Und ich mag auch, ich will es nochmal sagen, Manga, also das Manga von Death Note ist auch bis heute eins meiner Lieblingsmangas. Und da, ich finde das auch, ich finde es unheimlich gut gemacht, weil es eben gerade diese eisenharte Spannungsdramaturgie hat. Und selbst wenn es halt am Ende, wie viele Serien halt, schon so Momente hat, also oder so Momente hat, wo es sich totläuft oder so, echt von den Gleisen springt auch und immer unglaubwürdiger wird, ich habe die bis zum Ende halt begeistert verfolgt, auf alle Fälle. Aber der Film, also der Plot von dem Film, den ich jetzt, also dem Netflix-Film, hat nicht so viel zu tun mit dem Plot von dem Manga. Also deswegen kann man den, glaube ich, auch ein bisschen beiseite lassen. Weil ja, das Risiko, wenn man die Vorlage sehr mag, ist ja, dass ich jetzt immer sage, aber in dem Manga ist das ja. Aber das ist halt, es ist total, ist eigentlich auch müßig. Weil es ist halt, es bedient sich halt an dieser Vorlage und
macht daraus was es. Ganz was Eigenes.
Was ganz was Eigenes. Ja.
Der Vorteil beim Manga ist ja auch, dass man jederzeit Pause machen kann, um die Sachen zu verstehen.
Klar, natürlich.
Das war auch der Vorteil von Dragon Ball. Ich bin nicht wie normale Menschen, normal intelligente Menschen, in ungefähr 12 Minuten durch so ein 180-Seiten-Band Dragon Ball durchgeflext, sondern hat dann eine Stunde gebraucht, um das alles zu verstehen.
Aber
wie viel Macht hat Mr. Popo? wer hat jetzt mehr Power Trunks oder Vegetas Sohn? Das war intriguing.
Ja, auch viel zum Nachdenken. Aber ich meine, das Ding bei sowas wie bei diesen Mangas wie Dragon Ball, wenn ich mich nicht alles täuscht, ist halt, dass diese Kämpfe, die sie haben, halt auch über 8 Bände gehen oder so. Das heißt, du hast auch richtig viel Zeit. Genau, richtig viel Beste Zeit, Soundwords. Also dich da rein zu denken und so.
Teilweise wie so ein Don Martin-Comic, nur halt von einem Mangaka. Also wegen der Masse an Soundboards, die teilweise auch schon ein bisschen ulkig waren, ja.
Das kann sein.
Ja. Jetzt nicht unbedingt absolut intellektuell reichhaltig, falls der Eindruck entstanden sein sollte.
Ich würde bei Death Note halt schon sagen, das Manga war halt schon zum Teil ziemlich intelligent erzählt. Also da hatte definitiv jemand sehr viel Freude an diesem, im Grunde genommen in diesem Duell der Geister zwischen halt irgendwie halt L und Light, die halt beide sehr intelligent sind und so. Also es ist halt die Frage, ob aus diesem, ich gehe jetzt Gefahr, irgendwie zu viel zu reden, glaube ich, weil ich halt...
Wieso? Kannst du viel reden, wie du willst.
Es ist der Death Note Podcast.
Warum machen wir diesen Podcast? Wenn wir ab dem Punkt, wo wir anfangen, darüber nachzudenken, ob das, was wir reden, wirklich wichtig ist, können wir eigentlich aufhören.
Nee, ich meine, ich dachte nur gerade daran, dass natürlich die Grundprämisse von Death Note, halt dieses ein arroganter Teenager fühlt sich berufen, seine Form der Gerechtigkeit zu erzwingen und ein anderer sagt halt so, nee, so nicht. Man muss es halt nach dem Buche auch machen und so. Ja. Ist ja im Grunde genommen, wirft halt auch Fragen auf, also philosophische Fragen auf und so. Aber ich habe halt nie das Gefühl gehabt, dass es halt so dermaßen darum ging in Death Note, weil es war halt wirklich mehr über die Thrills, Chills und Kills am Ende. Aber auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und der Film, also das hatte ich halt erst, also der Netflix-Film, das hatte ich erst beim Anschauen des Abspanns gemerkt, aber ich kann es ja mal am Anfang sagen. Es ist von Adam Wingard, der ein Horrorregisseur ist, den ich ziemlich mag. Spricht man den nicht
Wingard aus?
Kann sein. Also über Aussprache, da übernehme ich tatsächlich überhaupt keine Garantien. Denn Adam Wingard kann sehr gut sein. Der hat unter anderem halt gemacht Your Next und The Guest und ist tatsächlich ein Schauspieler, ein Regisseur, den ich sehr mag. Und was man daran merkt, meiner Meinung nach, ist halt, dass sie bei Netflix auf jeden Fall versuchen, halt Leute mit einer interessanten Sensibilität zu finden oder halt Leute, die ja also schon so eine Handschrift haben oder halt irgendwie ein bestimmtes Händchen für bestimmte Genres und so.
Fand aber irgendwie, dass den Film bei dem Film wirklich jeder oder dessen Mutter Regie hätten führen können.
Deswegen, deswegen, wie gesagt, war
das,
ich halt
das Einzige, auch was mir jetzt hängen geblieben ist, war ein gewisses Fable für Low-Key-Beleuchtung bei gleichzeitiger Benutzung von Neonfarben und so einem Blaufilter.
Nee, warte, Low-Key-Beleuchtung und 80er Powerballaden.
Ja, diese Powerballaden waren auch auffällig, ja.
Das sind die beiden Dinge, doch, ja, du hast vollkommen recht. Neonlicht,
gedimmtes Neonlicht und. Nicht so gut, aber jetzt auch nicht so schlimm. Es war ein bisschen peinlich, aber ich wie gesagt, ich bin mit sehr, sehr niedrigen Erwartungen in diesen Film reingegangen.
Ich auch. Also, okay, man, ich glaube, wir spoilern auch nichts, wenn wir sagen, wir sind beide jetzt nicht, wir sind nicht mega, wir haben uns nicht super verliebt in den Film. aber es ist auch komisch, weil manchmal ist es ja so, dass man bei Sachen, bei Vorlagen, die man sehr mag, halt auch extrem, wie gesagt, kritisch rangeht oder sogar irgendwie wütend werden. Also zum Beispiel.
Das war das, worauf ich spekuliert hatte, dass du dich richtig aufregst.
Ach so, du hast auf die Rage gewartet.
Ich hab gehofft, dass es in dir halt irgendwas auslöst und oder zerbricht.
Nein! Na, ich meine, es kam, glaube ich, auch darauf an, wie man da rangeht an die Sache. Und ich habe halt den Trailer gesehen und zum Beispiel halt DC-Comic-Filme von Zack Snyder machen mich so richtig wütend, weil Zack Snyder einfach in dem, was er macht, halt einfach so ein fundamentales, also so ein fundamentales Welt- und Menschenverständnis aufbaut, das ich halt abscheulich finde. Ich sag das einfach mal so offen. Wohingegen der Film, ich habe halt den Trailer gesehen und habe mir schon gedacht, okay, ich finde, es sieht sehr mittelmäßig aus. Und so bin ich da auch rangegangen. Ich dachte so, okay, es wird jetzt so mittel, das wird jetzt so eine okay Adaption von einem Stoff, der meiner Meinung nach halt in serieller Form eh am besten funktioniert. Also deswegen habe ich auch nie diese japanischen Filme gesehen, weil ich tatsächlich bei bestimmten, also gerade bei Comic-Vorlagen und Manga-Vorlagen und so halt wenig Erwartungen an Realverfilmung habe, weil ich halt sowieso nie glaube, dass das umgesetzt werden kann. Ich habe definitiv ein paar Sachen zu sagen. Ich habe halt, wie gesagt, die Sorge, dass ich zu viel zu sagen habe, weil also der,
wie gesagt, in diesem Podcast, wir haben das letzte Mal, wie gesagt, anderthalb Mal so lang, wie Supernasen lang war, über den Film geredet.
Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig.
Es war eine Schwachsinnsaufgabe, die wir uns selber gestellt haben und wiederum auf schwachsinnige Weise übererfüllten. Wenn wirklich Sinnhaftigkeit hinter unserem Streben stünde, dann gäbe es uns nicht.
Ja. Wenn überhaupt, also wenn du überhaupt, dann erzählen, richtig. Ja.
So viel du möchtest.
Go big or go home.
Es sei dir freigestellt. Ich halte mich auch gerne zurück. Ja.
Ich bin halt inzwischen auch über den Punkt hinweg. Also es ist ja eine Weile. Es ist ein legitimes Thema, über das man sprechen kann, ob es nicht einfach auch eine Unart ist, dass halt die amerikanische Unterhaltungsbranche von erfolgreichen Sachen aus dem Ausland immer ihre eigene Version machen müssen. Unbedingt. Also braucht man halt ein amerikanisches Remake von Oldboy und so. Aber selbst das regt mich halt nicht mehr so richtig auf, weil ich denke, okay, der Stoff ist da, er wurde halt einmal japanisch verfilmt, es gibt ein Anime. Warum soll man nicht auch noch so eine Netflix-Verfilmung? Ja. Why not? Also es ist so amerikanischer Kulturchauvinismus.
Es ist Cultural Appropriation.
Es ist ein bisschen Cultural Appropriation, was halt nicht unbedingt immer schlimm sein muss. Hier siehe irgendwie die Sieben Samurai und das Dreckige Dutzend. Oder nicht das Dreckige Dutzend, aber es gibt ja Western-Filme und japanische klassische Filme, die sich gegenseitig...
Der berüchtigte Cultural Appropriator, Kurosawa.
Richtig, sich, ja. Unmöglich,
An Shakespeare gütlich getan hat für Rashomon.
Genau, es ist halt nicht zwangsläufig schlimm. Und klar ist halt...
Hat ja einfach Shakespeare genommen und das mit so Japan-Manga-Fuckern vollgepackt.
Frechheit, ne?
Der Bastard.
Nur mit Catgirls und Pop-Idols.
Und dann ist der Mann mit dem Truthahn-Kinn, George Lucas, ist hingegangen und hat, wie gesagt, dann wiederum die Figuren aus Rashomon kopiert und R2-D2 und C-3PO draus gemacht. Oder?
Ich weiß es nicht. Ich war mir gerade nicht sicher, ob du...
Die zwei Bettler.
Das kann sein. Also wenn...
Wegesrand immer stehen und quasi wie als griechischer Chor den Plot voran. Vielleicht, wie gesagt, ich habe Rashomon gesehen und nicht die Sieben Samurai. Vielleicht ist das aus Sieben Samurai.
Das ist halt der Punkt. Ich habe Rashomon
nie gesehen. Und ich habe Macbeth weder gelesen noch gesehen.
Ich habe weder Rashomon noch die japanische Version von Death Note gesehen. Es ist wirklich schlimm, ey. Ja. Okay, aber...
auch Faust 2 nie gelesen. Ein halbes Jahr lang deutsche LK drüber gemacht. Ich habe fucking Faust 2 nie gelesen.
Ich habe Faust 2 gelesen.
Ein paar Seiten habe ich gesagt, this sucks.
weißt du, wer Faust bestimmt gelesen hat? Light Yagami. Beziehungsweise Light Turner aus Death Note. Ist ja so ein bisschen so ein arroganter Nerd mit einer Profilneurose, so ein bisschen.
Du meinst, er geht ja wirklich keinen richtig faustischen Handel ein. Es ist ja mehr so, dass er schicksalshaft da reingerät und einfach so, ach ja.
Ja, ich weiß. Aber eigentlich ist diese Idee ist ja ein faustischer Handel. Das ist halt ja, jetzt nicht so in der Praxis nicht so hinhaut, ist eine andere Geschichte auch nochmal. Also, okay, aber gut, fangen wir mal an mit der Hauptfigur, also Light Yagami oder Light Turner in dieser Fassung.
Sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Rob Schneider, dem Animal Man und Deuce Bigalow, European Gigolo.
Und wie du auch noch gesagt hast.
Martin Shkreli.
Ja. Also halt.
Schon ein richtiger Sympathieträger, ja. Sehr gut gecastet.
Das ist halt das Ding, aber ich dachte nämlich am Anfang so, als ich den Trailer gesehen habe, warum hat Light, der halt in der Vorlage halt sehr preppy ist und so, warum hat er so ein Watschengesicht? Und dann dachte ich aber irgendwie, eigentlich ist es genau richtig.
Weil das heißt nicht, dass er nicht fehlbesetzt ist. Der Schauspieler kann das nicht gut,
finde ich. Ich weiß nicht, also der Schauspieler ist halt...
Am Anfang des Films emuliert er so ein paar Mal Nicolas Cage. Da sieht er sehr aus wie ein junger Nicolas Cage. Aber ohne diese manische Energie, die Nicolas Cage bis heute auszeichnet. Und eigentlich alles andere, was Nicolas Cage bis heute auszeichnet. Jetzt habe ich dich aus dem Konzept gebracht, tut mir leid.
Nee, ich denke halt nur gerade nach. Also, weil es ist halt für mich so, ich halte Light an sich für eine Figur, die sehr, sehr schwer zu spielen ist, weil...
Oh ja.
Weil er ist halt, wie gesagt, er ist ein Villain-Protagonist und er ist halt nicht sympathisch. Weil er ist halt ein Mensch, der ohne Zwang, also ohne große Not, halt anfängt, Leute zu ermorden mit seinem coolen Notebook. Und deswegen von Anfang an, er ist von Anfang an halt eine sehr, sehr berechnende und sehr kalte Person, auch wenn er halt irgendwie Ideale hat, weil es ist ja tatsächlich seine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte. Aber er ist halt von Anfang an, also diese, ja, schlechte Person und ist halt der Schurke in seiner eigenen Geschichte und das, ich finde das sehr schwer umzusetzen und
es ist auch sehr, sehr ausgedacht, also dieses
total.
Dieses reine und unmotivierte Böse, also ich fand wirklich, dass er auch in dem Anime, und ich habe ja nur den Anime gesehen, nicht richtig motiviert war in seiner Boshaftigkeit und er ist im Grunde sowas wie Hitler, also er tötet dann halt Verbrecher mit seinem Death Note, aber das halt auch sehr, sehr nonchalant und auf eine Art und Weise, die wirklich, also und das war ein interessanter Aspekt auch an dem Anime, den der Anime natürlich konsequenterweise nicht verfolgt hat, dass der so eine Art Gesellschaftshygieniker war, also der dann tatsächlich über als Scharfrichter über Leben und Tod die Gesellschaft nach seinen im Grunde faschistischen Idealen gestalten will. Also
genau. Er
macht es dann halt sehr, sehr bewusst so als nationales Projekt, quasi die ganzen Verbrecher und Schweinepriester aus Japan rauszutilgen. Mhm. Und das Einzige, was ihn dann halt daran hindert, ist L. Im Grunde ist der Hauptprotagonist von Death Note ein Nazi.
Na klar, also was er macht, ist total faschistisch.
Ja.
Und es ist halt auch wirklich so, wie du sagst, es ist, soweit ich weiß, im Manga ist es ein bisschen mehr so gestaltet, dass er halt dieses Buch, dieses Death Note zum ersten Mal benutzt, als er das Gefühl hat, er hat keine Wahl. Ich glaube, er will halt wirklich unmittelbar irgendwie so einen Mord verhindern oder so. Das ist halt keine viel bessere Motivation, aber es ist halt zumindest so ein Im-Moment-Ding. Aber es wird nie, es wird auch in dem Manga nicht besser motiviert. Er ist jemand, der von Anfang an mit der Überzeugung daran geht, die du eben gesagt hast, weil er der Meinung ist, dass er halt dazu auserwählt ist und das Urteilsvermögen hat, das durchzuziehen. Und da passt es eigentlich fast besser. Also in diesem amerikanischen Film jetzt ist er halt auch mehr so ein Nerd, also so ein grüblerischer Nerd so ein bisschen. Und in dem Manga ist er halt tatsächlich so ein Preppy und halt auch so der Liebling seiner Familie und so. Und ich fand echt, dass es ganz gut passte.
Ja.
Weil es dann halt auch zu diesem Gottkomplex passte, die es so, ja, so Leute wie ich oder halt vielmehr speziell ich bin halt die Zukunft von dieser Gesellschaft und so.
Ja.
Aber andererseits fand ich diese Umdeutung in Nerds jetzt in der Fassung, in der Netflix-Fassung, sage ich halt positive Sachen, aber ich fand es gar nicht so schlecht, weil natürlich diese... Wieso soll man
nichts Positives über den Film sagen?
Das stimmt auch wieder. Weil natürlich diese ganze Idee von diesem Nerd, der halt Ressentiments hat und der halt so Sticker in seinem Spind hat wie Normal People Scare Me und so.
Hat er.
Und das ist Absicht. Das ist absolut Absicht. Und das passt total. Also gerade, Entschuldigung, aber gerade. Hätte
so Pepe-Frosch machen können.
Ja, nee, absolut. Dann leider noch irgendwie so Pepe und dann noch irgendwie den Avu-Boy oder so damit hintun können. Aber genau, also dieser Typus hat halt heute eine andere Bedeutung als damals. Und es ist halt tatsächlich was anderes, als ob das so ein arroganter japanischer Highschool-Schüler ist oder halt dieser amerikanische horny Nerd. Weil das Leid sehr horny ist in der amerikanischen Version, ist tatsächlich auch wichtig. Was halt in der Manga-Version überhaupt nicht wichtig ist.
Er hat auch nur so ein Love Interest, um quasi Alibis zu haben, oder?
Ja, also genau, kommen wir doch zu der nächsten Figur gleich. Also Misa in dem Manga und Mia in dem Netflix-Film. Leids Freundin ist halt praktisch eine Bewunderin von ihm. Und in dem Manga ist es halt so, dass er sie viel mehr, also sie ist halt, sie bewundert ihn halt und bewundert halt das, was er macht. Sie bekommt halt auch selber heraus, wer er ist und ist halt dankbar, weil er, glaube ich, auch den Mörder ihrer Eltern, ist egal. Und er benutzt sie halt als Mittel zum Zweck. Genau, sie ist halt so ein bisschen sein Alibi, sein Beard, seine Gehilfin auch, weil sie macht ja auch Sachen für ihn.
Ja.
Und in dem
Vorlage.
In dem Manga, genau. Und in dem Netflix-Film ist es ganz eindeutig so, dass, also zum ersten Mal zeigt ihr Leid halt wie so ein Idiot schon am ersten Tag irgendwie, obwohl die beiden halt nicht befreundet sind oder sich besonders gut kennen, zeigt ihr, hier, guck mal, ich hab hier so ein Buch und dann kann ich da so reinschreiben und auch, guck mal, halt, dann sterben Leute und so und was halt, also schon, also echt so ein Master Gambit für so ein Superhirn ist. Und sie ist dann halt auch gleich so begeistert, dass sie halt auch gleich mit ihm schlafen muss.
Ja, also der Film verschwendet echt keine Zeit. Du bist zwar schon recht weit eingestiegen, aber der Film nutzt jede Sekunde, die er hat, quasi von Anfang an. Das ist,
ja.
Also der fängt an mit einem Gewitter, wo Light, der Protagonist, und wir reden jetzt von der Neuverfilmung, nicht vom Anime.
Wir sind jetzt bei Netflix, genau.
Sitzt auf der Bank von dieser Sportanlage draußen und es fängt an zu regnen, es gibt ein Gewitter. Das Buch fällt buchstäblich vom Himmel.
Ja.
Es ist nicht cleverer gelöst als so. Und alle Schüler rennen rein und er nimmt das Buch noch mit rein und ja. Dann wird er auf dem Weg nach drinnen noch von Bullies belästigt und kriegt eine gewatscht vor seinem Schwarm. Das deprimiert ihn. Und ja, aus irgendwelchen Gründen muss er dann nachsitzen, weil er Ärger mit dem Direktor hat.
Weil er die Schulaufgaben für andere
macht. Genau, er macht die Hausaufgaben für andere. Das ist halt ganz schlimm und muss 2 Wochen nachsitzen. Und beim Nachsitzen sieht er dann aus dem Fenster, wie sein Schwarm halt wieder von Bullies fertig gemacht wird, was total
solltest
eine Sache
ist. Es war ein anderes Mädchen.
Es ist halt, okay, hätten sie ja verschwinden können. Und diese sehr, sehr Mitte 20-jährigen aussehenden Highschool-Schüler machen so ein Mädchen fertig und er sieht das dann und dann taucht auch dieser Death God auf, weil er jetzt der neue Besitzer vom Buch ist, also Light. Und erklärt halt die ersten 2 Regeln und sagt dann, ey, probier doch mal aus. Und
warte, du musst halt kurz noch darauf eingehen, weil es einer der besten Momente in dem Film ist. Also Light, wie gesagt, nutzt seine Nachsitzstunde, um halt dieses Death Note zu studieren, das vom Himmel gefallen ist. Und dann flackern die Lichter und dann regt sich hinter den Regalen irgendwie, dann richtet sich dieser Todesgott, also richtet sich dieser Todesgott auf und er fängt halt erstmal, also und Light fängt halt erstmal an, auch so richtig authentisch einfach zu kreischen.
Mädchen, ja.
Und ich finde es halt mehrmals. Gut, weil wie würdest du halt reagieren? Also es ist halt irgendwie nicht so ein Moment, wo man sagt, das ist halt schon ein Moment.
Da hatte das Review von Polygon ausnahmsweise recht. Das war ein sehr, sehr lustiger Moment. Ich musste auch lachen.
Ich finde ihn auch gelungen. Ich glaube auch, dass es Absicht ist.
Aber es definitiv. Ist halt awkwarder, als es sein müsste.
Das kann sein.
Weil er wirklich halt sehr, sehr oft dann nochmal umstolpert und kreischt. Also die beiden zerlegen ja quasi
stimmt, das geht dann ganzen auch eine ganze Weile so weiter, das stimmt.
Es ist komplett demoliert danach. Eigentlich müsste er halt wirklich noch viel mehr Ärger kriegen, wenn die Lehrerin von ihrer Zigarettenpause wieder reinkommt. die sie sich genehmigt.
Das heißt die Szene, auf die ich aufgewartet habe, dass jemand reinkommt, ja, und sagt so, okay, warum ist dieser ganze Raum eigentlich
in Einzelteile zerlegt? Digga, du hast den ganzen Raum hier auseinandergenommen, ja, du zahlst erstmal $10,000 für die Einrichtung.
This is America! Ja. Ja. Aber okay, mal ganz kurz, weil ich kann sowas extrem schwer einordnen. Das CGI von dem Todesgott Ryuk.
Ist nicht so gut.
Wie ordnen das? Okay.
Der Film ist halt kein High-Budget-Film. Ryuk ist sehr, sehr oft in Schatten.
Das ist ganz gut.
Dass du möglichst wenig Beste von ihm Idee. Halt animieren musst. Beste und Einfall. Wüsste ich es nicht und wäre seine Stimme nicht so markant, hätte ich nicht mitgekriegt, dass Willem Dafoe halt auch das Motion Capture dafür hergegeben hat. Performance Capture nennt man das ja mittlerweile. Das mit den kleinen Bappern im Gesicht.
Ich habe noch nicht mal erkannt, dass es Willem Dafoe ist. Also ich habe halt schon gewusst, dass es wahrscheinlich irgendein prominenter Schauspieler ist, weil wegen der Stimme und so. Ich dachte, du machst am Anfang nur so Green Goblin Jokes, aber wie sich herausstellt,
ja, das war Willem Dafoe.
Tatsächlich, ich fand es trotzdem lustig und finde es auch immer nur lustig. Aber ja, der Todesgott Ryuk wird halt gespielt von Willem Dafoe und wie du halt gesagt hast, Light beobachtet dann halt durchs Fenster, wie halt so ein Mädchen von denselben Bullies wie vorher halt irgendwie auseinandergenommen wird und der Todesgott regt ihn halt an, dieses Buch auszuprobieren und so richtig lange damit kämpfen tut er halt auch nicht.
Nee.
Lass mal hier reinschreiben hier.
Schreibt dann rein, dass der eine von denen geköpft werden soll.
Oh mein Gott.
Und wird dann halt auch durch einen Autounfall, der sich dann schicksalshaft daneben ereignet.
Ja, so Rube Goldberg-mäßig halt, ja, auch so Final Destination-mäßig.
Von so einer Leiter geköpft, die von einem Laster runterrutscht.
Und ehrlich gesagt, ich habe das
sah ein bisschen geil aus.
Ja, eben. Einige von den Kills in dem Film sind eigentlich recht sick. Und ich habe das Gefühl, dass Adam Wingard, der auch irgendwie Horrorfilmregisseur ist, schon versucht, auf der Ebene ein bisschen was rauszuholen.
Das war cool. Es war eine okay Köpfung.
Es ist schon mal ein Film mit einer soliden Dekapitation. Übrigens, was ich mich auch immer wieder frage, es ist halt echt unwichtig für diesen Film, aber ich kenne es halt nur aus amerikanischen Filmen, dass also das Highschool tatsächlich echt so ein darwinistischer, dystopischer Albtraum ist, wo halt wirklich so Typen, das ist auch in Glee und so, wo halt wirklich so die Schulbullies halt den ganzen Tag halt echt nur so irgendwie Leute klatschen und einfach nur so, also das ist
da
halt
ich eigenartig. An dem Punkt des Films auch drüber nachgedacht, aber das ist halt nicht das, wo der Film letzten Endes hingeht. Der Film sagt nichts über Außenseiter an Highschools so wirklich.
Nee, also das ist halt auch nur
die gesamte Highschool ist im Grunde nur Kulisse. Es ist also buchstäblich bei diesem Tanz am Ende ist es ja im Grunde nur so eine Menschenmenge, die als lebendes Gebüsch genutzt wird, indem man sich verstecken kann.
Klar.
Ansonsten wird über irgendwelche Soziotope da nicht viel gesagt. Und das fand ich ein bisschen interessant, ob man dann irgendwie so sagen, auch von diesem Pepefrosch-Punkt ausgehend, den wir eben angesprochen haben, ob es da irgendwas Interessantes gibt, aber nee. Das ist, nee.
Ich finde, ja, nee, ich habe das
Film
Gefühl.
Der Film spielt in seiner eigenen kleinen Welt und
Ja, ich habe das Gefühl, es ist in dem Casting und ein bisschen in der Art und Weise, wie halt Leide und Mia halt inszeniert werden, so ein bisschen drin. Aber es ist tatsächlich, es wird halt nie groß irgendwie thematisiert. Man muss auch sagen, aber das ist halt in der Vorlage genauso, Light steckt halt ziemlich schnell weg, dass er halt gerade irgendwie so sehr grafisch irgendwie seinen Highschool-Bully getötet hat.
Die gesamte Schule steckt das ziemlich schnell weg. Normalerweise würde, nachdem so ein Horror passiert ist, erstmal mindestens für einen Tag die Schule ausfallen und total viel Guidance-Counseling gemacht werden.
Total,
und so weiter und
das ist ja auch echt.
Aber die zeigen halt einfach nächster Tag oder fast schon nächste Stunde Sportunterricht. Also muss nächster Tag sein, weil er ja nachsitzt.
Vorher erfahren wir noch die ganz wichtige Information, dass also Light ist halt, lebt alleine mit seinem Vater, der Polizist ist, wie auch in der Vorlage.
Ja, und gespielt wird von dem Typen, der in Boardwalk Empire den Bruder von Nucky gespielt hat.
Was halt ein ganz gutes Casting ist, weil es ein guter Typ ist für irgendwie so einen Typen, der eigentlich recht anständig ist, aber auch nicht so richtig viel reißen kann.
Aber da muss man sagen, hat das Perückendepartment von Death Note das Film. ein bisschen Fauxpas gemacht. Der hat so ein Pompadour. als Haarschnitt, der einfach affig aussieht. Also jedes Mal, wenn ich den sehe, sieht er so ein bisschen so aus wie so ein abgefuckter Elvis-Imitator. Und das fand ich irritierend.
Ich finde, er sieht 100% aus wie Michael Douglas in die Straßen von San Francisco. Und ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, das ist Absicht, weil er genau so aussieht.
Das ist ein Mann, der sichtbar älter ist als Michael Douglas zum Zeitpunkt der Aufnahme von die Straßen von San Francisco.
Richtig, aber auch er hat
Kopfhörer. Allerdings, ja, das sieht doof aus. Also, come on.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also, das ist, ich fand halt, wie gesagt, auch sein Look, das aus dem Grund echt ablenkend, so, weil ich immer dachte, so, alter Schwede, das ist alles für 70ern. Aber eine Information, ne, die man da noch bekommt, ist halt, dass also der Vater von Light Witwer ist, weil, und er damit halbweise, weil seine Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, wo der Todesfahrer halt auch ungeschoren davonkam. Es wird so ein bisschen impliziert, dass der Todesfahrer irgendwie so ein bisschen so ein Mafia-Connection-Typ ist. Und also deswegen hat Light halt auch dieses Ding mit ja, Verbrecher, die ungestraft davonkommen. Was finde ich an dem Punkt schon irgendwie ein bisschen, also als Motivation schon irgendwie zu spät und auch irgendwie sehr fadenscheinig rüberkommt. Weil also man findet, also ich, vielleicht geht es nur mir so, aber man kann das, was er macht, halt sowieso nicht mehr so sympathisch finden. Also da ist halt so, dass er traurig ist wegen seiner Mutter, jetzt nicht so ein starker, so eine starke Wunde oder so, wo ich denke, so, ach so, na dann ist das ja okay, wenn er halt irgendwie so blöde Highschool-Bullies umbringt oder so. Es ist halt, naja. Aber in derselben Nacht schreibt er dann tatsächlich auch noch diesen, den Mörder seiner Mutter auf. Und es ist niemand Geringeres als Christopher Moltisanti aus Die Sopranos.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass er das wirklich
war. Das er war's. Ich bin mir sehr sicher. Und auch der wird dann halt auf so eine leicht drollige, Rube Goldberg-mäßige Art und Weise halt umgebracht, indem er sich in so einem Restaurant auf sein eigenes Steakmesser stürzt. Und wie du richtig sagtest, dann sind wir auch schon im Sportunterricht.
Ja, und da kommen wir halt zu der Szene, wo er seinem Schwarm schon das Buch zeigt.
Ja, genau. Und also und das allein schon ist halt, also das Ding mit Light Yagami in dem Manga ist halt, dass er halt so abscheulicher ist, also ähnlich wie Walter White auch, halt er so abscheulicher ist, er ist halt ziemlich clever. Er ist halt wirklich clever, er ist halt wirklich bedacht darauf, keinen Fehler zu machen und so. Und einfach die Tatsache, dass er halt irgendwie seinem Schwarm am nächsten Tag halt schon zeigt, dass er irgendwie so ein magisches Buch hat, mit dem er Leute umbringt und tatsächlich schon umgebracht hat, ist halt schon irgendwie okay, sure. Na gut. Aber er hat, wie sich halt herausstellt, hat er sich halt nicht verschätzt, weil Mia tatsächlich also sofort, also hochgradig sexuell erregt wird von seinem Vigilantentum. Und daher, ja, also sie ist halt sofort an Bord mit seiner Mission und der Möglichkeit halt mit Hilfe von diesem Death Note halt. Sie ist eigentlich diejenige, die sagt halt, wir könnten die Welt verändern. Ja. Und das ist halt, finde ich, sehr schwach.
Wie immer schuld die Weibers.
Der Film sagt genau das. Ja. Also es geht jetzt auch so weiter. Also
finde ich halt, auch ein bisschen deprimierend.
Sie ist die, man hat halt wirklich keine andere Erklärung dafür.
Er ist nur so ein trauriger, armer, kleiner Muck und sie ist eigentlich die Soziopathin, die
frisch geil findet,
sexuell darauf abgeht, dass Leute sterben. Und sie wird davon so nass, dass sie ihn in ihr Döschen lässt. Und für ihn ist halt die Motivation.
Das ist die Motivation.
Pussy!
Ja, und Baby. Das ist halt echt. Also einerseits, es ist halt so komisches, also einerseits ist es kein, einerseits hilft es halt nicht, Light the Punisher zu machen, weil I did it all for the Nookie ist halt auch keine so gute Entschuldigung für Mord. Und es macht sie halt im Grunde genommen, also in dem Manga behandelt halt Light eben Misa wie ein Hund praktisch und es ist halt auch furchtbar scheiße. In dieser Fassung hat sie halt irgendwie so mehr Agency und mehr halt so, also will mehr, aber wird dann dadurch halt auch, wird halt dies impliziert, so eigentlich ist sie ja diejenige, die ihn auf diesem Pfad, und das ist halt super komisch und verkorkst und seltsam. Dann kommt halt eine Szene, wo du halt auch gesagt hast, es geht dir zu schnell, und ich glaube, das stimmt halt auch total, weil was halt auch in dem Manga passiert und was halt auch jetzt hier passiert, ist halt, dass Light sich diese Identität von Kira ausdenkt.
Ja.
was im Japanischen halt Killer heißt und also in dieser Fassung, glaube ich, sagt er halt noch, es heißt auf Russisch auch irgendwie Leid oder so, ich weiß es nicht mehr.
Leid, also Leid im Sinne von
Licht, weiß, okay. Oder egal. Okay. Oh Gott, weiß, das wäre ja auch noch. Aber nee, also im Sinne von Licht, glaube ich, und fängt halt an, global zu agieren und halt auch so Kriegsverbrecher, Terroristen etc. hinzurichten und was halt auch, wie gesagt, im Manga passiert, wird so eine Art Kult und bekommt halt tatsächlich so eine Gefolgschaft. Also Leute, die halt tierisch auf so Vigilantismus und ja. Selbstjustiz und so abfahren.
Deplorables.
Mager halt. Light macht ja America Great Again. Und Leute fahren so richtig drauf ab. Was natürlich ein sozialer Kommentar ist.
Wir machen halt Witze darüber, aber es ist kein wirklicher sozialer Kommentar. Dafür geht es auch viel zu schnell und ist dem Film auch viel zu egal. Mhm. Auch was du eben meintest, dass das halt auch viel an dieses Pubertätsding ja ranrührt, wenn die Leute halt nicht so fürchterlich Mitte 20 aussehen würden.
Ja.
Dass dieses Außenseiter Eric Harris, Dylan Klebold-mäßige.
Ja klar, total. Es ist total
lustig. Dass man das erforschen könnte oder dass halt zum Beispiel so eine gewisse Soziopathie gebiert. Es wäre cool gewesen, wenn das vielleicht irgendwie mal ein bisschen sich, aber wie gesagt, das gibt auch der Stoff an sich nicht her. Trotzdem dann halt die Frage, warum eine amerikanische Adaption davon machen, wenn man es halt im Grunde nur ästhetisch und an so einzelnen Tropes einfach
modifiziert. Du hattest halt gerade es halt schon zusammengefasst, ja. Also es ist halt wirklich, also und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sagen muss, wo ich tatsächlich ein bisschen diese Wut verspürt habe, die du dir erhofft hattest, so Light in einem Manga ist halt wirklich, er ist halt wirklich ein Bastard. Mhm. Er ist halt wirklich ein Bastard, er ist ein Faschist, er ist ein Nazi und er zieht es hemmungslos durch. Und er ist halt keine Figur, wo man sagen kann, ja, aber mir ist halt das und das passiert, deswegen tut er einem jetzt auch leid oder so, sondern er ist jetzt fällt mir wieder das Wort. Aber er ist halt, er hat keine Reue, empfindet keine Reue oder sowas. Und dadurch, dass sie versuchen, in diesem Film halt diese verkorkste Ebene mit, ja, eigentlich treibt ihn ja auch seine Freundin dazu und eigentlich will er auch geliebt werden und eigentlich dies und das und jenes, ist halt so, warum nimmt man dieser Figur, wenn man halt genau diese Figur hat, warum nimmt man der das dann weg? Wenn das halt eigentlich das Interessante wäre, wie genau so ein relativ intelligenter junger Mann halt so fascho abgeht dann irgendwie so. Also ja, und das ist halt sehr verwurstelt.
Aber kann es vielleicht nicht auch sein, dass genau diese Leute die Zielgruppe dieses Films sind, weil so Anime-Nazis? Ist Death Note eine Sache, die bei den Postern in Paul sich großer Beliebtheit erfreut?
dafür ist das Anime, das Manga zu alt, als dass ich das sagen könnte. Okay. Aber natürlich, es gab immer Death Note-Fans und ich denke, die gibt es heute noch, die halt auch der Meinung sind, halt, Kira did nothing wrong.
Ja, gut, also, aber das ist halt so, wie es halt auch Punisher-Fans gibt, ja, die das eben, alles auch moralisch total gut finden.
Aber ich meine, klar, natürlich, ich denke halt schon, dass es halt ein Film ist, den sich halt auch so Leute, die eine Schnittmenge mit dieser Gruppe haben, halt, also klar, irgendwie halt junge Leute, die sich für Anime interessieren und Netflix haben und so, also nicht, dass das jetzt Nazis regular sind, aber old
Beate Chappes.
Es gibt halt definitiv, es gibt eine Schnittmenge da, also das denke ich und ich will jetzt nochmal betonen, ich meine jetzt noch nicht mal, dass diese Gruppe besonders groß ist oder so, aber es gibt bestimmt so Ami-Teens, die davon angesprochen werden sollen oder so, die halt bestimmte Sachen, die der Typ macht, auch cool finden oder so, also ich denke schon. Also, ja.
Naja, gut. Aber es ist halt so wie bei Dexter oder so.
Ja, klar. Also, aber es bleibt auf der Ebene, genau. Es ist Dexter, es ist halt auch, wie du sagst, Punisher. diese faschistoiden Protagonisten hat es ja schon immer gegeben. Und bei Light, wie gesagt,
zumindest Roland Schill.
Genau. Ja. Bei Light, zumindest im Manga, hast du halt den Vorteil, dass es halt wirklich kein, dass er halt wirklich der Schurke ist, eigentlich. Aber gut.
Kommen ja, es gibt halt diese Erfolgsmontage, was ich auch ganz interessant fand. Ja. Irgendwie hat es einen ganzen Tokioter Nachtclub zerlegt, voll mit Yakuza.
Mhm.
Interessanterweise zählen offensichtlich auch die Gogo-Tänzerinnen mittlerweile zu Yakuza oder in dem Weltbild von Light. Und er kannte alle deren Gesichter inklusive Namen.
Ja, das ist total.
So ungefähr 70 Leute, ein kompletter Nachtclub. Keiner von denen hat überlebt. Alle tot.
Mhm. Hä? Okay, ich erkläre dir mal, was ich glaube, wie das gedacht war. Also die Idee ist halt, dass Leid, dadurch, dass sein Vater Polizist ist, halt irgendwie Zugriff hat über den Computer auch auf so Verbrecherdatenbanken. Das heißt, er braucht ja, um jemanden zu töten, das Gesicht und den Namen, und er hat halt mehr Zugriff darauf als andere. Und bei diesem Yakuza-Massaker. Man sieht natürlich in der Montage, wie sie diese Datenbank durchgehen.
Ah, okay.
Und so. Er und sein Girlfriend. Und dann bumsen sie wieder und dann machen sie das. Also der Film macht zumindest halt keinen Hehl daraus, dass das, was die beiden halt libidinös irgendwie so ihnen Energie gibt, halt dieses Töten ist. Also zumindest bei ihr. Auf alle Fälle aber, was mit dem Yakuza-Nachtclub ist,
glaube ich. Cronenbergisch.
Die Idee ist halt, dass er halt so irgendwie so 5 Yakuzas umbringen wollte, aber halt irgendwie so ein Szenario geschrieben hat mit so einer Schießerei, und das hat dann halt die ganzen Tänzerinnen hingebracht.
Okay.
Das ist meine Theorie, die kann falsch sein.
Ja, würde ich jetzt auch mir denken, aber...
Aber dann ist er noch wieder mit den Regeln in dem Buch bescheuert, weil könntest du ja auch sagen irgendwie...
Ja, da hättest du ja tierischen Kollateralschaden bei allem.
Genau. Und aber er macht es dann auch so, dass er Verbrecher halt auch diesen Namen Kira irgendwie an die Wand schmieren lässt weltweit, damit sich dieser Kult entwickelt. Was halt, wie du sagst, in dem Manga halt tatsächlich so ein konkreter Plan zur Sozialhygiene sozusagen ist und in dem Film einfach so passiert, weil ich glaube, seine Freundin es geil findet oder halt, keine Ahnung, also es ist halt viel, dadurch, dass er halt eben einfach nicht so ein Evil Bastard ist, wirkt es halt viel schwächer motiviert. Ist auch egal.
Auftritt...
Jetzt
Black
kommen wir
Justin
endlich.
Bieber, Boy Detective. Ja.
That's brutal.
Ja, wieso? Also, das war jetzt nicht.
Wie kann man einen Menschen, also Justin Bieber, weißt du, das ist halt schon, das ist hart. Das ist hart.
Wieso ist so ein cooler Typ? Und Muckis und Frauen.
Ist Justin Bieber nicht halt Maseratis. Auch irgendwie so ein Typ, der ständig an irgendwelchen Flughäfen verhaftet wird? Oder so?
Ja, weil er in die Blumenpötte pinkelt.
Ist auch egal, ich weiß, was du meinst. Auftritt L, Meisterdetektiv L?
Ja, keine Ahnung. Wie heißt er, Tyler, the Creator?
Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Also, aber du hast halt recht.
Das jetzt nicht heißen soll, dass alle Schwarzen ähnlich aussehen, aber eine gewisse Ähnlichkeit mit Tyler, the Creator, weil er ja auch mit so einem Schal um seinen Mund auftritt, weil keiner sein Gesicht erstmal.
Ja, L rockt halt so ein bisschen den Blackblock-Antifa-Look, was irgendwie ganz cool ist. Aber was natürlich nur den Grund hat, dass er Detektiv ist.
Ich mochte den eigentlich am meisten an dem Film. Also ab dem Zeitpunkt, wo er auftritt, wird es eigentlich also halbwegs spannend. Ich muss auch sagen, dass ich wissen wollte, wie der Film ausgeht. Also so weit hat er mich schon.
Ich fand halt auch, also ich meine, L ist halt generell in dem Manga halt schon natürlich die dynamischste und interessanteste Figur, weil er derjenige ist, der halt Leid was entgegensetzt und mit ihm halt dieses Duell der Gehirne führt. Und in dem Film ist es genauso, er bringt halt die Dynamik da rein. Also dazu muss man sagen, ich weiß halt nicht, ob... Also L ist halt in dem Manga eine sehr exzentrische Figur. Also das ist halt in dem Film auch... Also er hat halt... er ist meistens vermummt, zumindest halt, wenn man ihn halt kennenlernt. Er ist halt, er hat eine, ich will halt sagen, er hat so gewisse Charakteristiken, die so ein bisschen Autismus nahelegen. Also halt so auch eine einzigartige Art zu sitzen, so gewisse so taktile Ticks und sowas, eine gewisse Art Sachen anzufassen und so.
Ja.
Was auch alles Sachen sind, die der Schauspieler in dem Film macht. Und ich finde, das macht es auch ziemlich gut. Und er hat halt,
Just let me say, he's really into trains.
Ja, der L in dem Netflix-Film kam mir allerdings wirklich mehr so neurotisch vor als autistisch.
Ja.
Aber er hat so ein bisschen diese Züge, und ich finde...
So ein Mastermind, der von seinem japanischen Manservant eine UV-Brille gereicht bekommt, weil er über 40 Stunden nicht schläft und irgendwie sich erholen muss. Das ist ein bunch of Bullshit.
Er wird halt dargestellt
als jemand, der halt keinen Schlaf braucht und der quasi ständig am Denken ist und super schlau und so weiter und so fort und offensichtlich halt eine öffentliche Figur ist, deswegen reist er auch in einer Stretch-Limousine vom Tatort durch die Gegend und keine Ahnung, wie er überhaupt in diese Ermittlungen reinkommt. Masioka hat einen kurzen Gastauftritt, der übrigens den Film auch produziert hat. Masioka aus Heroes. Votte Petrelli.
Ja.
You are Viren. Und da halt eine wirklich, also schon borderline racist Interpretation von dem Japaner darstellt. Masioka selber ist Ami. Und musste, glaube ich, erst Japanisch für die Rolle lernen oder so. Und spielte einen sehr, 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 sehr klischeemäßigen Brüste finde ich super, ihr ganzen Tag nur Arbeit,
Japaner. The Baby Touch and Go.
Und ja, der hat den Film produziert, weil er wahrscheinlich durch Heroes, durch den gigantischen Erfolg von Heroes, unfassbar reich geworden ist.
Man kann davon ausgehen.
Masioka ist übrigens hochintelligent, Mensa-Mitglied und hat vorher als Animator bei Pixar gearbeitet, wenn mich nicht alles täuscht.
Oh.
Keine Ahnung, wieso ihn das Schicksal so hart getroffen hat, dass er in so einer Rotze wie Heroes mitspielen musste. Aber damit er sich seinen Traum erfüllen und Animes real verfilmen kann mit amerikanischen Darstellern.
Anscheinend. Also ich meine, Heroes war halt auch mal eine vielversprechende Serie, als die anlief. Ne? Ja. So ist es nicht.
Und er spielte in Heroes die Figur Hiro.
Ja.
Get it? Das ist kein Witz.
Get it?
Ja, das ist die meisterhafte Autorenschaft von Tim Kring.
Ich meine, vielleicht ist Masioka ja sogar auch ein Fan von Death Note. Also kann er sein. Ich weiß nicht. Es war ein sehr beliebtes Manga.
Völlig vorstellbar.
Übrigens, ich sag, glaube ich, in dieser Folge die ganze Zeit abwechselnd das und der Manga. Es tut mir leid, ich bin so. Ich habe keine Ahnung.
Tust du die Oma-Manga winken?
Ich weiß auch nicht. Aber nee, was du eben sagst, ist das Ding mit Alice halt, es ist keine realistische Figur. Es ist halt, Alice ist halt von allem, was er ist, eine sehr, sehr Manga-Comic-hafte Figur. Er ist halt ein Wunderkind, er ist ein Boy-Detective, er hat einen Butler, er ist süchtig nach Süßigkeiten, er stammt halt aus einem von diesen Sondererziehungsgeheimen Wunderkind-Programmen, die halt Mangaka und Comic-Autoren so lieben.
Und die Filmautoren von Dexter. Auch.
Nee, also es geht ja viel weiter als es ist ja wirklich, das ist ja wirklich
Waisenhaus,
genau, so Orphanage for Very Special Children und ich gebe es jetzt wirklich vor, weil das echt so ein komischer Topos in japanischem Entertainment ist. Also auch im Westen, aber es hat halt wirklich so diese very special Highschool und very special Kid-Ding ist irgendwie sehr. Ja, und das ist halt der Background von Elle und das ist halt. Und ich finde halt auch, dass das halt auch in so einem Realfilm mega komisch rüberkommt. Es liegt halt nicht an dem Schauspieler. Es liegt auch nicht an dem Schauspieler, der den Butler spielt, der cool ist. Aber halt einfach, es ist einfach so ein. Ja, so ein Element, das irgendwie in diesem gritty Realismus dann wiederum auch irgendwie nichts verloren hat. Also es passte nicht gut zusammen. Egal.
Wobei es aber okay ist, dass warum sollte es nicht okay sein, dass er von einem Schwarzen gespielt wird, fand ich eine ganz gute Casting-Entscheidung.
Nee, das ist, finde ich, also wie ich
der
finde,
hat das auch gut gemacht, also wirklich sehr akribisch.
Das Casting von Elle echt gut. Also
fast schon zu akribisch, weil irgendwie nichts Eigenes in der Rolle dann so drin war. Außer halt die Sachen aus dem Manga oder aus dem Anime möglichst gut zu wiederholen.
Ich will auch jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten, weil ich glaube nicht, dass der Film das einlöst, aber halt, du hast im Grunde genommen dann halt diesen jugendlichen weißen Fascho gegen halt so einen vermummten Schwarzen, der halt im Grunde für Gerechtigkeit kämpft. Und das ist halt, also daraus wird nichts gemacht, das spielt keine Rolle. Aber es ist halt, also rein ästhetisch, auf rein ästhetischer Ebene hast du genau das. Und ich finde halt auch, dass der Schauspieler halt für eine Rolle, die sehr exzentrisch ist, halt ziemlich viel gibt und ziemlich viel macht. Ja, und das Ding ist halt, Elle findet halt sehr schnell raus, dass Kira irgendwie, obwohl er global agiert, in Seattle sein muss. Trifft sich mit dem Vater von ihm, weil der Vater ist, wie gesagt, Polizist. Und
der wird auch von seinen Kollegen gemobbt, weil die alle Fans von Kira sind.
Ja, das ist geil.
Fakta Police, geil. ACAB und so weiter.
Ja, ACAB. Und kriegt also man muss es nicht extra erwähnen, aber kriegt dann, also als er Eltern besucht, der Vater, meine ich, kriegt er dann auch irgendwie von dem Butler von ihm so ein cooles Hörnchen mit Eiscreme.
Ungefragt
und das ist halt, genau. Und das ist halt eine Szene aus dem Anime und das hat mich ein bisschen gefreut.
Ein kleiner Scherz.
Ja, ein kleiner Gag.
Den der Film aber auch wirklich relativ krampfig einlöst.
Ja. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt tatsächlich so ein bisschen raffen, weil also das Ding ist halt, im Manga ist es
Ich habe
cool.
mir danach auch nicht mehr so viele Notizen gemacht. Also wir sind jetzt ungefähr durch die ersten 20 Minuten des Films und ich bin durch die ersten 60% oder 50% meiner Notizen.
Sehr gut. Ja. Nee, aber ich meine, das Ding ist halt, man muss sich ein bisschen für das Ende wappnen, weil das Ende nämlich tatsächlich sehr, sehr Death Note ist, im Sinne von, dass du dann halt tatsächlich so eine Massenkarambolage aus Plänen hast, die aufeinander krachen. Aber an diesem Punkt ist es halt so, ich finde halt auch, genau wie du, das ist alles mit dem Aufstieg von Kira als Kultfigur und so, dass alles zu schnell erzählt wird, weil das ja eigentlich, also das ist ja echt das Interessanteste, wie halt irgendwie, kann dann die Gesellschaft sich verändert und es am Ende so eine Bedrohung ist, dass dieser Meisterdetektiv da einsteigen muss und so. Aber gut, es wird halt relativ schnell erzählt und wenn du halt sowas hast wie eine Manga-Reihe oder so, ist es natürlich auch spannender, weil natürlich L mehr Schritte machen muss, um halt herauszufinden, wer ist Kira. In dem Film kommt er halt relativ schnell dahinter, also verdächtigt er diesen Leid halt relativ schnell. Also sie bedienen sich an so ein paar coolen, cleveren Sachen, die L macht, um halt Leid zu überführen, wie zum Beispiel halt ihn halt, das sind ja diese ganz, also das sind ganz coole Szenen, wo er ihn halt auffordert, ihn zu töten, wenn er es kann und daraus dann halt den Schluss ziehen kann, dass Kira halt nur töten kann, wenn er den Namen und das Gesicht weiß, weil er halt L nicht töten kann, das ja. L ist natürlich sein Pseudonym.
Er gibt eine Pressekonferenz im Fernsehen, wo er genau. maskiert auftritt und ihn dann so quasi aus der Reserve lockt.
Ja.
Und dadurch halt rausfindet, okay, er kann mich nicht umbringen.
Genau.
Zumindest im Moment nicht.
Genau. Und das sind eigentlich super coole Momente, aber sie bekommen halt nicht genug Raum zum Atmen. Also, weil, also das ist halt in den, ja, jetzt komme ich doch mit der Vorlage, aber es ist halt in den Manga wirklich so Momente, wo man manchmal denkt so, ah, das ist so cool. Und es verspielt sich ja einfach ein bisschen mehr, weil es einfach geraffter ist. Und auf eine ähnliche Art und Weise findet er dann auch irgendwann heraus, oder verhärtet sich dann halt sein Verdacht, dass es halt Leid ist, weil er dann auch den Vater von ihm dazu verleitet, eine Pressekonferenz zu geben und merkt, dass halt Kira sich nicht dazu durchringen kann, halt diesen bestimmten Polizisten zu töten. Was dazwischen noch passiert, ist halt, er lässt Leid dann auch ziemlich schnell beschatten vom FBI. Und das hält aber nicht lange an, weil diese FBI-Agenten halt auch sich dann alle das Leben, also auch unter mysteriösen Umständen sich das Leben nehmen. Wo
ja,
man dann
die laufen
denkt,
alle wie bei The Happening von
ja.
dem visionären Regisseur M. Night Shyamalan. Einfach von so einem Gebäude runter. Plop, 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 plop.
Ja.
Platsch.
Und cooles Shoutout an den Master of Horror, M. Night Shyamalan, wahrscheinlich nicht. Und man denkt auch erst, das war Leid. Man stellt sich dann aber raus, dass es nicht Leid war, der diese FBI-Agenten aufgeschrieben hat, weil er sich nicht dazu durchringen konnte. Also, wer war es wohl? Also Leid verdächtigt dann noch irgendwie diesen Todesgott. Ich lasse jetzt Sachen weg, weil es gibt dann auch noch so Gespräche, wo sich halt Leid und Ryuk, der Todesgott, noch lange und breit über diese Regeln unterhalten, so irgendwie, dass Leid kann das Buch auch an jemand anderen weitergeben oder und wenn er das so und so lange nicht benutzt, dann fällt es an den Nächsten und bla bla bla. Und die Lampshaden sogar dieses Element halt, dieses so, Mann, es gibt halt echt ganz schön viele Regeln für den Scheiß und so, was halt stimmt. Und was halt eben im Manga schon irgendwie ein bisschen komisch ist. Und ja, und dazwischen hat man halt diese Seifenoper zwischen Leid und seiner Freundin. Also zwischen Leid und mir, was ich halt irgendwie immer ganz geil fand, ehrlich gesagt, wie unglaublich banal die Beziehung von denen ist, weil es halt auch nochmal unterstreicht, was für eine Arschlocherei die da begehen. So, es gibt halt so eine Szene, wo sie sich halt irgendwie so fast laut schreiend auf dem Schulflur darüber unterhalten, dass diese ganzen FBI-Agenten tot sind, weil so nach dem Motto so halt ja, the mastermind at work, everyone. So. Und einerseits finde ich es halt schade, dass halt eben Leid nicht wirklich so brillant ist. Und zum anderen finde ich es halt angemessen, dass diese zwei super ätzenden Teenager mit ihrem Mörderbuch halt auch super scheiße sind. Also es ist halt so eine Mischung
ja.
aus beidem. Also ja, ich will auch gar nicht sagen, ich meine, Leid in einem Manga ist eigentlich auch ein ziemlich, also es ist halt natürlich auch total erbärmlich. Aber du siehst halt natürlich einfach mehr von seinen Denkprozessen und so weiter. Das ist raffinierter und so.
Ja.
Da, in dem Punkt kommt es halt, wie in dem Film Heat mit Al Pacino und Michael Scorsese, genau, dem großen Schauspieler Michael Scorsese.
Hey, it's me, Michael Scorsese.
Okay, ich habe
gerade...
Forget
about it, I'm walking over here.
Ich habe gerade verwechselt, Al Pacino, Robert De Niro, Michael Corleone und Martin Scorsese. Aber wie in Heat mit Al Pacino und Robert De Niro...
Ja, dem Dirty Grandpa... und dem himself. Star aus dem Adam Sandler-Film, wo er und seine Schwester, gespielt von Adam Sandler und Adam Sandler, auf dem Kreuzfahrtschiff rumturnen. Wie hieß dieser Film nochmal?
Jack and Jill.
Jack and Jill, ja. Der Star von Jack and Jill, Al Pacino. Und der Dirty Grandpa himself.
Um nochmal jeder Verwirrung vorzubeugen, keine dieser Personen kommt in Death Note vor. Was ich meine ist...
An dem Punkt aber durchaus möglich.
Who's that, huh? What's you got in there? Death Note? What's this?
hätte passieren können. Ich meine, Willem Dafoe spielt damit, meine Güte.
Nee, ich meine, ich war generell echt beeindruckt davon, wie viele wiedererkennbare Gesichter, also wie gesagt, es sind jetzt nicht alles Stars, aber es ist halt ein sehr kompetent besetzter Film. Also über die Hauptfigur kann man jetzt streiten, aber ja, generell halt... Also
aber schon jetzt nicht so die allererste Riege. Aber wie, du hast es gerade angesetzt, wie am Midpoint des weltbekannten Welterfolgs Heat des visionären Regisseurs Michael Mann...
Oh mein Gott, das war auch noch Michael Mann.
Was denn?
Ich habe Michael Scorsese gesagt, Michael was keine Scorsese. Person ist, ja. Diesen Film nicht gemacht hat. Und egal, nee, aber bitte, ja, lass es nochmal. Wie bei
Michael Scorsese Horseman.
Richtig, ja.
Jedenfalls in Michael Mann's Heat treffen sich die zwei Antagonisten des Films.
Ja, genau, die Gegenspieler.
Al Pacino, der aus Jack and Jill und der Dirty Grandpa. Zur einzigen gemeinsamen Szene, die sie in dem Film haben. Und
das sind die Death Note nicht so.
Ja, in Heat ist der Film auch quasi so eine Achse, um die sich der Rest des Plots auch dreht und eine sehr, sehr wichtige Szene. In dem Film ist sie es auch und ich fand das ganz gut.
Es ist halt einfach von, also genau, was wir jetzt sehr lang und elaboriert beschrieben haben, ist halt, Elle und Light treffen sich halt dann in so einem neonbeleuchteten Diner.
Alles da ist neonbeleuchtet. Es ist alles, also nicht, um dich hier zu kritisieren, es ist halt der ganze Film.
Ja.
Wenn er jetzt nicht, um so einer Cartoon-Ästhetik gerecht zu werden, die in der Vorlage gar nicht existiert. Komisch irgendwie, aber zum Beispiel das Haus, in dem Light wohnt, ist halt neben der Eisenbahn. Und wenn die Eisenbahn dran vorbeifährt, dann wirkt es so, als gäbe es ein Erdbeben der Stärke 7. Und solche Sachen, alles wirkt halt irgendwie so Joel Schumacher-mäßig überzeichnet. Was ich ein bisschen, naja. Aber du warst am Reden, Entschuldigung. Diese Szene, wo Light und Elle sich treffen, in dem neonbeleuchteten Diner.
Ich meine, ich wollte halt nur sagen, natürlich ist es eine ganz gute Szene, weil es ist ja das Interessanteste, was passieren kann in dem ganzen Film. Vom Plot her ist halt, dass diese beiden Gegenspieler sich treffen. Und es ist halt auch so ähnlich wie in der Vorlage, also Elle ist halt, sagt ihm halt auf den Kopf zu, dass er halt weiß, dass er Killer ist, und Light streitet es halt auch nicht so wirklich ab, aber weiß halt, dass Elle es nicht beweisen kann, und worum sich letztendlich alles dreht, ist halt, dass Light muss, also Elle muss Light überführen und Light muss Elles wahren Namen herausfinden, damit er ihnen das Death Note schreiben kann. Und mit dieser Ansage trennen sich die beiden auch wieder. Aber natürlich, das Interessanteste, was überhaupt passieren kann, sind Konfrontationen zwischen diesen beiden Figuren. Die halt natürlich, also wie gesagt, um deren epischen Battle sich halt alles dreht.
You know, we're not so different, you and I, Mr. Chapo.
Ich wollte gerade auch noch so einen coolen Bond-Spruch machen, dann fiel mir dann blank.
So einen coolen Sebastian Gorka.
Ja, Gorka! Der beste Bond-Schurke, den es wirklich gibt, aber auch nicht so richtig.
eventuell auch nicht mehr lange.
Oh ja, wer weiß. Light hat sich halt mittlerweile mit Mia zerstritten. Und zwar deswegen, weil sie viel härter drauf ist als er, weil sie halt mega beleidigt ist, dass er halt seinen Vater nicht ins Death Note schreiben wollte, als er besagte Pressekonferenz gegeben hat. Und sie kommt dann zurück und sagt so halt irgendwie, es tut mir voll leid, dass ich deinen Vater, dass ich wollte, dass du deinen Vater umbringst, aber ich liebe dich total. Nimm mich doch wieder zurück und dann küssen sie sich wieder und
ficken.
Und allein da ist halt schon so, wow, ey, wow, mit was für, wow, was für Genies hat man das hier zu tun? Aber Liebe macht ja blind.
Ja.
Und Leid ist halt in dieser Fassung halt auch ein Sklave der Lust. Aber es ist halt schon, es ist so ein bisschen sad alles. Aber vielleicht soll es das ja auch sein. Ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? So, und dann macht der Film halt etwas, was der Manga, soweit ich mich erinnere, nicht macht. Nämlich, der coole Plan ist halt, dass, also, Elle hat halt diesen väterlichen Butler, Watari, der halt im Manga aussieht wie ein britischer Butler, aber halt tatsächlich in dem Netflix-Film von einem Japaner gespielt wird.
Tätowierten japanischen Bodybuilder.
Ja, aber es ist auch ganz gut, weil es ist ja so eine Mischung aus Bodyguard und rechter Hand und Butler und so. Und auf alle Fälle...
Irgendein Asiate sollte da schon mitspielen.
Ja, außerdem, wie gesagt, die Figur ist Watari. Also warum sollte man sie nicht mit einem Japaner besetzen?
Oder mit Emma Stone.
Oder natürlich alternativ mit Emma Stone oder Scarlett Johansson.
Ja.
Aber auf jeden Fall, Light kann halt mit dem Buch nicht nur Leute töten, sondern auch... 2 Tage lang manipulieren, indem er halt reinschreibt, was seine Vorstellung ist, was sie machen sollen. Und er verleitet halt diesen Watari dazu, manipuliert ihn halt dazu, ihm Els echten Namen zu geben, da Watari den aber selber nicht weiß, weil El halt tatsächlich aus so einem MK-Ultra-mäßigen Superdetektivprogramm für kleine Kinder ist, schickt gleich auf so eine Odyssee zu Els Waisenhaus, wo er aufgewachsen ist, und um seinen Namen herauszufinden aus diesem Archiv da. Und ich muss echt sagen, ich fand halt diese Idee halt auch cool. Ich fand halt, es war halt wirklich, es wirkte halt auch irgendwie so out of place in dem Film, weil halt, also dieses ganze, El ist halt aus so einem Super-Kid-Programm und so halt auch so, Das ist halt auch so ein fürchterliches, halt so ein Klischee und so und so Skyfall, James Bond-mäßig, und kommt halt nicht so ganz überzeugend drüber. Und dann fährt halt Watari zu diesem verfallenen Waisenhaus und so, sieht alles mega cool aus. Und
sieht aus wie die Villa aus Resident Evil.
Ich fand, es sah mega cool aus, mir hat es total gefallen. Aber es hat halt auch so relativ wenig miteinander zu tun, weil halt all diese L-Sachen haben halt dieses leicht gewollt gotische und das aber auch nirgendwo so richtig rüberkommt oder was auch immer, ich weiß
nicht. Ja, das stimmt, das ist ästhetisch, hat es nicht alles so eine Kohärenz.
Ja.
Im Manga sieht zum Beispiel alles, womit sich Elle umgibt, aus wie aus so einem Madonna-Video aus den 80ern. Mhm.
Ich meine, die versuchen das auch.
Inklusive der Couch. Und das ist in dem Film auch so.
Mhm.
Aber man fragt sich, warum?
Es wirkt halt unorganischer.
Also es sieht halt dann tatsächlich aus wie so ein Joel Schumacher-Set.
Ja,
was
total.
Was eine Sache ist, die man normalerweise, wenn man einen Film macht, nicht will.
Das will man vermeiden, ne?
Ja, aus einer unserer einzigen verlorenen so viel Folge bisher. Batman und Robin. Eines Tages. Mann. Aber
Batman kommt wieder. Nee, aber es stimmt. Also ich meine, die versuchen das ästhetisch halt schon irgendwie zu machen. Also das ist genau das. Überall, wo Alice, tauchen halt diese altenglischen Couchen und halt diese Rotary-Telefone auf und so. Aber es ist und ein bisschen haut's auch hin, aber halt nicht so. Aber es vermischt sich halt nicht so gut mit dem Rest von dem Film. Auf alle Fälle parallel dazu zu Wataris großer Spionagetour, findet auch ein sehr wichtiges Event statt, nämlich der Winterball an der Highschool von Mia und Light. Ich finde es immer wieder geil, wie beknackt diese Highschool-Elemente einfach sind. Und sie gehen natürlich gemeinsam auf den Ball und wir haben so viel weggelassen jetzt.
Ich fand das jetzt nicht so wichtig, also ich habe nichts vermisst. Wie gesagt, ich habe mir auch nur noch sporadisch Notizen gemacht.
Das stimmt, man muss nicht jede Kleinigkeit
irgendwie... Ja, aber du hast das ja alles schon erzählt. Es fehlt nichts. Keine Sorge.
Ja, es fehlt schon ein bisschen. Nee, du hast recht, nichts Wichtiges. Okay, weil folgendes ist nämlich Phase. Die sind auf diesem, also Mia und Light sind auf ihrem Schulball, haben auch gleich schon die richtig coole Idee gehabt, dass er sich so einen richtig cartoonhaften Zylinder aufsetzt auf den
Kopf.
Es
ist auch so, dass das jemand, der irgendwie vom FBI beschattet wird oder so ein Personal Detail hat, natürlich auf so einen Schulball gelassen wird, weil es gibt nichts Wichtigeres, dass diese Person einfach ein Teenager, ein 25-jähriger Teenager sein darf, der natürlich mit seiner Herzallerliebsten, die er ständig dochtet, auf den ominösen War on Christmas mäßig betitelten Winterschulball.
Winterball, aha.
Winterball, okay.
Non-denominational, ja. Mr. Winter und so, ja. Aber wissen Bescheid. Nee, aber genau, der ganze brillante Plan von Mia und Light besteht halt im Grunde darin, dass er diesen mega auffälligen Zylinder aufhat. Und wenn sie dann mit einem anderen Typen tanzt und ihm den Zylinder aufsetzt, wissen die Leute, die ihn beschaden, halt nicht mehr, wo er ist. Light versucht währenddessen halt per Handy mit Vatari Kontakt zu halten und herauszufinden, ob er den Namen von Elchon herausgefunden hat. Und natürlich, wie es halt so ist, kurz bevor er den Namen an Light weitergeben kann, weil er gehirngewaschen ist durch das Death Note, wird er halt von den Leuten, die dieses verfallene Waisenhaus bewachen, halt ermordet. Und da ist es halt jetzt schon so, dass ich eigentlich mehr hätte erklären müssen, weil es halt im Grunde genommen so ein Switch. Okay, New Rule. Mehr Regeln. Mehr Regeln fürs Death Note.
Die Anspielung versteht keine Sau.
Ist mir egal. Lights Plan hat halt vorgesehen, Vatari's Namen und was er tun soll, das Death Note zu schreiben, aber bevor er halt stirbt, die Seite rauszureißen und zu verbrennen, was halt den Effekt hat, dass er dann halt nicht stirbt. Aber, wie sich herausstellt, wurde dieser Plan vereitelt. Und von wem? Natürlich von der einzigen anderen Person, die Zugang hat zu diesem Death Note, nämlich Mia. Und die zeigt jetzt praktisch ihr wahres Gesicht und macht im Grunde genommen klar, okay, pass auf, Light, du magst halt ein bisschen aussehen wie Martin Shkreli und irgendwie so ein bisschen so einen Charme haben wie so ein leicht trauriger Hund. Aber seien wir mal ehrlich, ich bin ja mit dir zusammen, weil du dieses mega coole Buch hast, mit dem man Leute umbringen kann. Und gerade mal was, ich möchte viel lieber das Buch haben als dich. Und Mia, die das Death Note versteckt hatte für Light, hat enthüllt ihm halt, dass sie seinen Namen reingeschrieben hat in das Buch und er seinen Tod nur vereiteln kann, indem er ihr das Buch weitergibt. So, also, dass sie die neue Besitzerin wird. Und dann beginnt halt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, halt eine Szene, eine sehr lange Szene, wo Light halt flieht. Und halt Elle hinter ihm herflieht und das dauert ungefähr eine Stunde oder so. Also sie laufen sehr lange hintereinander.
Das ist eine ziemlich, fast schon ärgerlich langgezogene Verfolgungsjagd zu Fuß. Und an einer Stelle, das fand ich lustig, also man sucht sich ja so seine Highlights dann selber bei solchen Filmen, wo Elle in so einem typischen Greasy Spoon Diner über die Theke hopst. Und er springt dann halt, er kommt durch die Küche gelaufen in den Gästeraum und man muss sich das so vorstellen, das ist ein langgezogener Gästeraum, der in der Mitte durch die Theke getrennt, ihr wisst, wie ein Diner aussieht und da halt der Thekenbereich und er springt einerseits über die Theke und könnte dann einfach über den Boden rauslaufen aus diesem Diner und sein Target weiterverfolgen, aber er springt dann, warum auch immer, nochmal auf den Tresen drauf, läuft über den Tresen und springt, bevor der Tresen zu Ende ist, vom Tresen runter, reißt dabei natürlich die Teller und Gläser und so weiter der ganzen Gäste mit und pisst die voll an damit. Aus keinem Grund. Es steht ihm ja nicht mal jemand im Weg oder so. Er muss ja nichts ausweichen oder so. Ich fand's lustig.
Ich fand's auch lustig. Er hätte wahrscheinlich mehr Platz gehabt sogar, wenn er einfach neben dem Tresen vorbeigelaufen wäre oder so.
Der inszenatorische Kerngedanke dieser Verfolgungsjagd war, doppelt unterstrichen, Geschirr finde ich scheiße. Mhm. Die beiden zerdeppern unnötig viele Sachen.
Vor allem unterwegs. Aber Leid macht auch ein bisschen. Es ist
wie so eine Montage aus diesen TV-Teleshop-Videos, wo haben Sie auch das Problem, dass wenn Sie sich ein Spiegelei machen, Ihre Küche anzünden?
Oh nein!
Oder passiert Ihnen das auch? Und dann öffnet er so eine Dose Cola und detoniert halt, oder lässt halt ständig irgendwie Butterbrote fallen und so.
Ja.
Und es wirkt halt wie so ein Supercut aus all diesen Szenen.
Ja, ein bisschen, das stimmt. Er musste in dem Moment einfach diese Suppen von diesem Tresen kicken.
Ja.
Es musste einfach sein, so. Aber auf alle Fälle.
Hardcore.
Ja, nee, wie gesagt, ich mochte Elle in dem Film wirklich am allerliebsten, aber diese Szene, wo sie sich hinterherrennen, und wie gesagt, auch die Beziehung von Light und Alice halt ist interessant, also das Interessante an Death Note, aber wie sie halt wirklich, also gefühlt 20 Minuten hintereinander herrennen, ich weiß nicht, warum das passiert ist oder warum, ich weiß es nicht. Und
ja, große Action-Szene vor dem.
Ja, was für eine Action-Szene, so einer rennt weg und der andere rennt hinterher.
Ja, Gott.
Aber so ist es halt, ja. Elle stellt dann tatsächlich Light in so einer Gasse und wird dann aber tatsächlich ausgeschaltet von so einem Kira-Anhänger, der es halt Light ermöglicht zu fliehen.
Ja, so ein Küchenjunge, ein Spielmaxe, kloppt ihn dann mit einem Kantholz von hinten eine über.
Ja.
Das war auch ein ziemlich Antiklimax.
Ja, ziemlich, ja. Ich meine, es ist halt ein bisschen irgendwie dieses Element, das halt, das tatsächlich zu der Geschichte dazugehört, dass halt Elle, obwohl er halt tatsächlich auf der Seite der Gerechtigkeit steht, halt nicht gewinnen kann, einfach weil Kira halt auch diese fanatischen Anhänger hat. Aber gut, es war im Moment jetzt nicht so dramatisch. Das eigentlich Dramatische folgt jetzt, weil der Film hat halt ja sein Hauptaugenmerk gelegt auf dieses, was auch immer Liebes. Gewirr, was halt mit Light und Mia und dem Death Note passiert und
Take my breath away. Bam, bam.
Das ist auch so, was sind das für Highschool-Schüler,
in dem Film annimmt. Ja.
Die im Jahr 2017 auf ihrem Ball irgendwie nicht Taylor Swift oder irgendwie Beyoncé oder so spielen, oder sondern
Bloodhound Gang, Tote Hosen.
Die coolsten Sachen, genau. Ja.
Wickfield. Bombfunk MCs.
Tour Unlimited. Right Side Fred. Nee, aber auf jeden Fall hatten sich Mia und Light auf einem Riesenrad verabredet, auf dem sie sich, weil es romantisch ist und auch weil sie da schon vorher so Treffen hatten, weil man sie halt da nicht so gut abhören kann und so. Und Light hat inzwischen halt die Waffe, die Elle hatte, und nimmt auch so hilarious dieses ganze Riesenrad als Geisel, so irgendwie rennt halt mit ihr da in diese Gondel, ist halt so, keiner kommt jetzt nach und so. Und dann sind sie halt auf dem Riesenrad. Und dann geht's halt auch wieder ein bisschen weiter. So, du hast meinen Namen in das Buch geschrieben. Ja, aber du hast meinen Namen in das Buch geschrieben. Und bla bla bla. Und er stellt sie halt praktisch vor die Wahl. Wähle entweder das Buch oder mich. Wo jeder Zuschauer, der aufgepasst hat, halt schon weiß, was ihre Entscheidung sein wird. Weil natürlich krallt sie sich dann das Buch. Das Death Note. Und
Bitches be cray.
Ja, die Weiber zu ihr. Das ist halt so, ja.
Notes before hoes.
Und er enthüllt ihr Leid, enthüllt ihr dann, dass er halt ihren Namen in das Buch geschrieben hat, dass wenn sie sich dafür entscheidet, ihm das Buch wegzunehmen, wird sie halt auf diesem zusammenstürzenden Riesenrad sterben. Und so kommt es dann auch. Und Leid fällt halt, also Mia fällt halt so richtig schön auf den Asphalt und ist halt so richtig schön kaputt.
Nee, sie fällt in so einen Blumen.
Sie fällt noch in so schön in so ein Blumenbeet, ja, aber sie ist halt richtig kaputt.
Klatsch.
Und Light fällt ins Wasser stattdessen und wird gerettet. Elle, wenn wir uns erinnern, den gab es auch noch, kommt im Grunde genommen halt so viel zu spät irgendwie so da an und ist halt so, oh, what I miss. Alles halt. Mia ist tot, Light liegt im Koma nach seinem Sturz ins Wasser und man sieht dann halt noch, wie so ein alter Mann irgendwie dieses Death Note, dass er mit den Beinen ins Wasser. Ach nee, das Wichtige ist, diese blöde Seite, auf der Mia Lights Namen notiert hatte, wurde halt rausgerissen, ist bei diesem ganzen Gekabel halt rausgerissen worden aus dem Buch. Und das Letzte,
ich hab gesagt, ich lache, wenn irgendein Funke von diesem Riesenrad das Ding anzündet.
Und dein Instinkt hat dich nicht getäuscht. Ja. Also, und das letzte, Elle kommt halt.
Ich hab aber nicht gelacht.
Nee, es war so, ja, stimmt. Also, es war auch nicht so cool wie so ein Funken vor dem Riesenrad, sondern es war dann so, es fällt dann halt in so eine brennende Tonne. Und das letzte, was Elle halt praktisch noch sieht, als er an den Tatort kommt, ist halt, wie diese Seite mit Elles Namen drauf verkuckelt. Lights Namen drauf verkokelt. Und was man dann am Ende halt praktisch erfährt, und das fand ich halt sehr Death Note, ob es halt jetzt so toll kommt, weiß ich nicht, aber halt ist halt, dass am Ende der besucht der Vater von Light ihn an seinem Krankenbett und enthüllt ihm halt praktisch, dass er halt ahnt, dass sein Sohn halt hier da ist, nachdem er halt noch ein paar Szenen vorher halt für genau diese Andeutung halt verhauen hat. Aber er weiß es am Ende jetzt schon und dann enthüllt sich halt die Tatsache, dass Light dieses ganze Ding mit dem Riesenrad und seiner Freundin und seinem Sturz ins Wasser und seinem Koma und alles halt geplant hat durch Sachen, die er in das Death Note geschrieben hat. Und das ist halt tatsächlich so ein Element, das halt sehr wie der Manga ist. Also,
das habe ich mir aber die ganze Zeit über gedacht, dass das so ist. Ja. Also warum sollte er es sonst machen?
Ja, das stimmt. Es ist halt nur irre, weil halt, wie gesagt, dieser Light an sich im Rest des Films nicht wirklich diese Übersicht oder diese Planung an den Tag gelegt hat. Aber das war stimmt. Halt tatsächlich, es war tatsächlich ein sehr leitmäßiger Zug am Ende und dann auch irgendwo angemerkt. Also das ist halt, fand ich tatsächlich sehr charakteristisch so für die Serie. Und L ist halt in dem Szenario jetzt der Verlierer, was halt schade ist, weil er halt die sympathische Figur ist. Aber er wird halt, erstens kriegt er halt von seinen Vorgesetzten oder von der Polizei zumindest irgendwie wirklich die Ohren lang gezogen, weil er halt seine Ermittlung so verkackt hat. Wobei man sagen muss, der Film hat jetzt auch wirklich nicht allzu viel gemacht, leider. Also er war auf der richtigen Spur, aber hat dann am Ende auch nicht wirklich
glänzend. Naja, er hätte sich ja im Verlauf des Films wirklich diese ganze Death Note-Geschichte per deduktiver Logik herleiten müssen, was bei übernatürlichen Konzepten immer relativ schwer ist, das hinzukriegen.
Ja, und er war ja nah dran. Er sagt ja richtig, er konnte es am Ende halt noch nicht beweisen. Was ja, wie gesagt, in Death Note, dem Manga, auch die Krux ist halt. Und sieht sich am Ende geschlagen, weiß aber im Prinzip, dass er recht hat.
Eines Tages, OJ, eines Tages.
Und es... oh Gott. Ja, und wie man sieht, ne, der Tag ist gekommen dann irgendwann. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich habe nicht ganz mitgekriegt, wie das passiert ist. Es ist aber passiert. Im letzten Moment hat Elle noch diese Erleuchtung, wie dieser ganze Plan abgelaufen ist und durchsucht halt die Besitztümer von Mia, also der toten Freundin von Light, und findet halt tatsächlich diese rausgerissene Seite aus dem Death Note, die es gab, und ist halt kurz, glaube ich, versucht. Ich glaube, die Idee ist, dass er versucht ist, Lights Namen da reinzuschreiben, tut es aber letztendlich nicht, weil er halt nicht
tötet. Es wird offen gelassen.
Stimmt, es wird ein bisschen offen gelassen.
Ja. Kommt der Abspann.
Ja. Und halt so, ja, seine Verzweiflung am Schluss war tatsächlich das, was mich am meisten halt dann auch irgendwie so, das hat mich dann schon ein bisschen runtergezogen. Und das war Death Note, der Film. Ich glaube, es ist ein bisschen spät, jetzt zu sagen, übrigens, wir haben den ganzen Film gespoilert. Aber ich meine, wer diesen Podcast kennt, der hat wahrscheinlich das erwartet. Das ist, ne?
Und es ist das erste Mal, dass ihr diesen Podcast hört. Schande über euch! Und herzlich willkommen bei Spoiler-Fifi.
Ja, genau.
Wir machen das in jeder Folge so. Das wird jetzt tatsächlich interessant. Ob wir auf der Hashtag-Welle von Death Note, das ist mir jetzt gerade erst beim Aufnehmen eingefallen. So dumm bin ich, dass ich das halt tatsächlich nur aus dem Aspekt geplant habe, so weit geplant habe, dass wir den Film an demselben Tag gucken und dann den Podcast machen. Und ja,
aber was wir für Möglichkeiten...
Keinen anderen Hintergedanken.
Nee, ich hätte es aber auch sowieso gemacht. Also es hat auch Spaß, also als Nostalgiebombe hat es Spaß gemacht, sich das anzugucken.
Fandst du?
Naja, ich meine, wie gesagt, es war halt letztendlich...
Man hat es dir nicht angemerkt. Ich meine,
was hast du erwartet, dass ich halt so laut lache, schreie, in die Hände klatsche und so?
Auch wieder wahr.
Ich war halt schon, also mir ging es halt auch so wie dir. Ich war am Ende halt, ich war interessiert daran, wie es ausgeht. Ich habe halt, also...
Umso mehr kommt es mir halt einfach wie so ein Cop-Out vor.
Ja,
ich fand es einfach irgendwie unbefriedigend, dass es ein offenes Ende war.
Ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich aber halt auch,
ob es... Andererseits ist es halt ein so überfrachteter Plot, wo man sich dann auch fragt, wie willst du das halt befriedigend zu Ende führen?
Ich habe mich auch gefragt, ob die Idee halt ist, dass sie mehr von den Filmen machen wollen Oder ob die Idee halt ist, irgendwie, okay, das Ende ist einfach offen.
Ich glaube, das ist der Gedanke, dass man daraus eine Franchise machen will und dann so, oh, wie geht das weiter? Und im nächsten Teil dann wieder von vorne. Ich meine, so funktioniert ja im Grunde auch der Manga. Oder der Anime. Staffelende und dann, oder?
Doch, hab klar.
Ich das falsch in Erinnerung?
Ich weiß nicht, doch, es gibt definitiv
das mehrere Staffeln. Das ist ja auch sehr Cliffhanger basiert. Ich meine,
ich fand die Trainer halt immer, ich fand es jetzt nicht so, ich weiß auch.
Aber es hatte also schon was Finales, ja. Aber das kann ja auch beabsichtigt sein.
Ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich zum Schluss von Manga was sagen soll, aber ich habe komischerweise jetzt mehr Hemmungen, irgendwie so ein 8 Jahre alten Manga zu spoilern.
Lass uns mal den Manga nicht spoilern. Lass uns unseren Zuhörern zumindest noch die Chance, daran Spaß zu haben.
Genau. Den Manga empfehle ich halt auch. Also wenn man Manga mag und wenn man halt auch gerade so Spannungsdramaturgie mag und so, ist Death Note echt ganz cool. Ich muss auch sagen, also ich sehe halt bei dem Film, aber man kann halt auch nicht erwarten, dass so ein Film sowas macht, aber trotzdem, ich sehe auch verschenktes Potenzial. Also gerade halt mit diesem faschistoiden Thema und so.
Ich muss auch sagen, dass es dem Film wirklich nicht zugute gereicht. Und da hatte das Polygon Review dann auch wieder recht. Obwohl es jetzt kein Punkt ist, der besonders schwer zu erkennen ist, dass der Film halt einfach dadurch, dass er quasi nur so Tropes abhakt, sich selber im Weg steht, irgendwas Originelles zu machen oder zu sagen. Also das, was worauf du jetzt, glaube ich, gerade hinaus wolltest.
Ja, genau, also er sagt halt nichts am Ende. Und was mich daran wurmt, ist halt, dass, also vielleicht bin ich jetzt auch besonders großzügig, weil ich halt Adam Wingard mag, aber ich sehe in dem Film halt so Momente, wo ich das Gefühl habe, dass mir vielleicht, also dass man daraus was machen könnte, weil wie gesagt, also das, was ich schon angesprochen habe, so dieses Light und Mia halt so kriminelle Masterminds sein sollen, aber auch gleichzeitig halt so eine mega beschissene Teenager-Beziehungsdrama-Kacke am Laufen haben, ist für mich aus meiner Sicht schon Absicht. Und ich finde, das unterstreicht, wie verachtenswert diese Figuren sind. Und das hat irgendwie funktioniert, aber es führte auch irgendwie nicht zu nichts. Dann hast du halt auch wieder dieses Element, das einfach, dadurch, dass du halt aus Leid diese arme Wurst machst und aus ihr diese treibende Kraft, bist du halt dann wieder bei diesem Women. Einerseits und andererseits nimmst du halt diesen wirklich faschistoiden Schurken halt, weil dann machst halt so, dass du aus ihr Kira machst. Weil wenn sie schon, dann ist sie halt die Schurkin. Aber halt so dieses, es ist halt, weil was wir vergessen haben zu erwähnen, ist halt, dass es halt auch zwischendurch diesen Moment gibt, wo Light versucht, aus der Sache auszusteigen. Und ich finde halt nicht, dass er eine Figur ist, die man halt irgendwie so redeeming oder so halt irgendwie darstellen sollte, weil er ist an diesem Punkt schon Massenmörder. Und dann ziehst, also nicht das,
Man muss auch trotzdem vielleicht auch bedenken, ich hatte das ja ein paar Mal angesprochen, dass man ja vielleicht irgendwie so Echtweltprobleme in dem Film Widerhall finden lassen sollte. Und da habe ich jetzt auch gerade drüber nachgedacht, das wäre irgendwie noch geschmackloser und noch zynischer.
Klar, das könnte auch total scheiße rüberkommen.
Wenn du aus relativ drängenden Problemen einfach eine plumpe Manga-Adaption machst.
Total,
das macht der Film halt auch nicht. Und das vielleicht nicht unbedingt eine vertane Chance, sondern aus gutem Grund nicht wahrgenommene Chance. Aber warum dann halt das in so ein amerikanisches Setting adaptieren? Mhm. Das ist da dann halt immer die Frage, warum? Warum macht man das, außer dass Amerikaner halt keine Synchro sich reinziehen müssen? Ich weiß es nicht.
Dann ist man wieder bei diesem Kulturschauvinistischen vom Anfang, genau. Letztendlich, es muss eine Ami-Version geben, weil die sich halt, genau, nichts halt Japanisches geht, angucken
man,
oder
wenn
so.
Wenn man die IP halt irgendwie für einen günstigen Preis irgendwie kaufen kann oder zumindest einen finanzierbaren Preis. Mhm. Und ja, also was it a bad, bad movie, a good, bad movie or a movie you kind of liked? Was ist dein Fazit?
Shout out. ich würde halt sagen, ich fand's okay. Ich fand's nicht, also vielleicht auch, weil ich die Vorlage so mache, ich fand's nicht uninteressant. Es ist halt interessant zu sehen, wie jemand diese Themen und diese Motive aus dieser Manga-Vorlage irgendwie zu einem abendfüllenden Film irgendwie zusammen zu stellen. Es gab Momente, die fand ich halt sehr Death Note-mäßig gelungen. Wie gesagt, ich fand halt L, fand ich halt sehr gut gecastet und es war super interessant, diese Figur halt, ja, adaptiert zu sehen in einem Realfilm. Und ich würde halt tatsächlich sagen, ja, wenn man nicht amerikanische Remakes aus Prinzip meidet, was ich verstehen könnte, erst auf Netflix kann man sich ihn halt anschauen, denke ich mal. Also, aber ich denke, es ist wirklich was für Leute, die sich halt für, die halt vielleicht Mangas und Anime mögen und halt Death Note kennen, vielleicht ganz interessant. Aber halt, ja, ich glaube, es ist sehr Nische auch. Es ist jetzt, also wenn ich jetzt jemanden, der, also jemanden, der völlig unbeleckt ist, ja, empfehlen würde, den Film zu sehen, weiß ich nicht. Hm. Aber okay, also ich, also das ist einer, von dem ich sagen würde, ja, den kann man angucken. Na.
Ja, das okay. Stimmt. Also ich, großes anderes kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist halt wirklich keine Abomination. Also in diesem Podcast hören wir uns halt, hören wir uns Filme an. Schauen wir uns, meine Güte. Wir schauen uns Filme an, die wirklich borderline dem Medium gerade noch so gerecht werden.
Oh, ja. Also wo, allerdings.
Wo halt wirklich teilweise simpelste Kompetenzstandards einfach nicht da sind.
Is this a movie?
Ja.
Is this a movie? Ja.
Und damit hat Death Note nichts zu tun. Ist natürlich kein guter Film. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Also, nee. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich ihn total gehasst habe oder dass mich alles daran genervt hat. Er lässt sich halt so weggucken. Es passiert da nicht viel. Es ist so ein typischer, irgendwie, wenn du 14 bist und bei deiner besten Freundin übernachtest und ihr irgendwas auf Video gucken wollt, dann guckt euch Death Note an, dann sind 2 Stunden weg und man kann sich zwischendurch auch unterhalten.
Ich glaube,
man verpasst das, nicht,
ja,
so viel. Er ist halt nicht besonders toll gemacht, aber er ist halt auch nicht dilettantisch oder so. Er arbeitet halt gewissenhaft seine Dramaturgie ab, bleibt da halt auch innerhalb von Genre-Konventionen, also so Anti-Held-Topos und ja, zum gewissen Teil ja auch dann Highschool-Drama oder halt zumindest, ja, irgendwie so etwas dark American Gothic-mäßige Romanze. Aber macht jetzt auch nichts Originelles, was nicht schon an der Vorlage originell gewesen wäre und dadurch, dass es auf einer Vorlage basiert, sowieso schon von relativ limitierter Originalität. Sagen wir es mal so. Aber es ist halt nichts, was, wo ich jetzt sagen müsste, oh, das ist so scheiße. Und
ja, ja.
Meine Augen haben geblutet und mein Herz ist stehen geblieben und ra, 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 ra. Es ist nichts, was mich hat irgendwie, was meinen Pulsschlag in irgendeiner Art und Weise nach oben oder nach unten verändert. It's a perfectly mediocre movie.
Ja, das ist halt, glaube ich, das Ding, wie unglaublich mittelmäßig der Film einfach ist.
Ja.
Und ja.
Das kann, mag sogar für sehr, sehr viele Death Note-Hardcore-Fans absolut zu wenig sein, glaube ich. Aber ich bin kein Hardcore-Death Note-Fan. I don't give a lot of fucks about Death Note. Deswegen dachte ich, wird es bei dir halt mehr auslösen, aber es scheint dir ja ähnlich zu gehen. Insofern.
Es hat mir jetzt eher Spaß gemacht, halt, also was wir ja gemacht haben, halt eine Weile jetzt über so Motive und Themen aus Death Note zu sprechen, wofür der Film halt ein sehr gutes Sprungbrett geboten hat. Generell muss ich halt auch nochmal wieder dieses wiederholen, okay, wozu überhaupt eine amerikanische Fassung davon? Ja. Deswegen fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, wie gesagt, dass ich den japanischen Film nie gesehen habe. Wie gesagt, mich hat jetzt die Death Note-Realverfilmung grundsätzlich nicht so sehr interessiert damals, einfach wegen dem Medium. Aber ich denke halt auch so, vielleicht ist eine japanische Adaption dann auch irgendwie, das ist doch völlig okay, wenn es halt die gibt. So.
Netflix, also, muss halt seinen Katalog vollkriegen. Das ist so der große Gamble von Netflix. Die haben einen Schuldenberg in Höhe von 20 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Filmstudios erwecken nach außen hin grundsätzlich den Eindruck, defizitär zu arbeiten, weil das Steuern spart.
Ja.
Wenn du Verluste machst, dann wissen wir seit Trumps angeteaster Steuererklärung.
Stay tuned.
Ja, kannst du halt Verluste steuerrechtlich geltend machen und so operieren Filmstudios. Aber 20 Milliarden ist schon eine Hausnummer. Und diese 20 Milliarden können zwangsläufig nicht in die besten Filme aller Zeiten fließen, sondern wie gesagt, Netflix hat einen Produktionsdeal über 6 Filme mit Adam Sandler gemacht. Mhm. Es ist selbst die deliriösesten Adam Sandler Fans vertrauen nicht so sehr in seine Fähigkeiten, wie Netflix das tut. Mhm. Und so ähnlich wie Amazon wollen sie irgendwann mal den Punkt erreichen, wo sie quasi die einzigen in ihrem Markt sind und komplette Dominanz hergestellt haben und dann, dann hier wird richtig Kohle verdient. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Du musst erstmal so einen Katalog aufbauen können, der so riesig ist an Sachen, woran ausschließlich du selber die Rechte hältst. Das dauert lange und kostet viel Geld. Also kannst du nicht innerhalb von wenigen Jahren den Backkatalog von Sony Pictures oder von Warner Brothers oder sowas aus dem Boden stampfen. Aber das macht Netflix. Dabei können wir jetzt gerade zugucken. Und Death Note ist jetzt mittlerweile auch Teil davon. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht The Ridiculous Six oder so, der halt wirklich absolut, absolut grotten ist. Aber auch, das fand ich so krass bei Ridiculous Six, einer der auch Sachen, die wir kurz bevor wir anfingen, diesen Podcast zu machen, geguckt haben, absurd gut gefilmt. Ridiculous Six sieht viel, viel, viel ästhetischer und hübscher aus, als er jegliches Recht hätte zu sein für einen Film, in dem unter anderem Hurley aus Lost so einen abartigen Tiermenschen spielt, der sich total entwürdigt vor der Kamera, alles nur für seinen Buddy Adam.
Oh Gott, ja.
Oi.
Nee, ich meine, ich find's wirklich interessant, also ich verstehe es halt nicht annähernd so gut, aber ich find's interessant, was mit Netflix gerade passiert, weil tatsächlich, also man merkt halt wirklich, dass die halt genau wie verrückt einfach Sachen produzieren und raushauen. Aber es ist halt auch interessant, weil du dadurch halt wiederum Sachen siehst, die sonst, also die du halt sonst nicht sehen würdest unbedingt, wie eine japanische Telenovela oder halt eine amerikanische Filme von Death Note oder was weiß ich. Und dann natürlich auch die Sachen wie irgendwie so 4 Marvel-Serien oder was weiß ich. Und es ist halt nicht alles, also vieles davon ist nichts, was ich mir anschaue oder so. Aber es ist halt so interessant einfach, was die halt gerade einfach an Inhalten kreieren. Und genau, und dann hast du sowas wie Kimi Schmidt.
Zwei Fortsetzungen von Wet Hot American Summer.
Ja, zum Beispiel.
Das ist völliger Schwachsinn, in diese IP Geld reinzubuttern.
Ja.
Arrested Außer, sie ist halt günstig zu haben. Arrested Development wird sicherlich...
Ja, oder war das Hulu?
Nee, Arrested Development ist von Netflix. Und genau, kriegt auch noch mal eine Fortsetzung.
Ja.
Norm MacDonald Comedy Special. Das ist halt wirklich, niemand hat jemals die Absicht damit gehabt, Geld zu verdienen, indem man Norm MacDonald irgendwas machen lässt.
Nee.
Niemand hat jemals mit irgendwas, was Norm MacDonald gemacht hat, Geld verdient.
Ja, genau. Und ja, also,
jenseits von Saturday Night Live.
Und einerseits kann man halt fast sagen, dass die halt wirklich...
Was nicht heißen soll, dass Norm MacDonald kein brillantes Genie ist. Entschuldigung.
Nee, aber, das ist ja der Punkt, dass er sehr, sehr gut in dem ist, was er tut, aber halt nicht unbedingt viel Geld macht.
Und das ist halt auch der Grund, warum ich immer noch, also seit Jahren mittlerweile 10 Euro pro Monat ausgebe, ja, weil ich halt sowas bekomme wie ein Comedy-Special von Norm MacDonald. Eben. Oder Joe Mandy oder ja.
Deswegen ist es halt so ein Ding mit Netflix. Das ist also ich finde halt diesen Monopolgedanken und Dominanzgedanken auch nicht so toll. Aber man merkt halt ihnen schon an, dass sie halt sehr gezielt, also ihr Netz sehr weit auswerfen und damit halt auch eine interessante inhaltliche Vielfalt irgendwie schaffen.
Ja, und wie zumindest was hochwertigen Lean-Forward-Content angeht, das lineare Fernsehen mittlerweile schon krass abgehängt ist. In Amerika, in Deutschland im Grunde ja auch, aber hier ist die Infrastruktur halt immer noch so sehr aufs lineare Fernsehen gebürstet, dass sie es hier einfach schwerer haben werden, das lineare Angebot tatsächlich zu ergänzen. Also die Stärke von Netflix in Deutschland sind ja die US-Produktionen, aber so wirklich den heimischen Produktionen gefährlich werden sie nicht so richtig.
Ja.
Was halt gewisse Vorteile auch haben kann.
Also ich weiß es nicht.
Auch gute Frage.
Ich habe keine Ahnung.
Aber es ist halt auch nicht so, als dass sie die deutsche Produzentenlandschaft mit Aufträgen total überschwemmen würden und dadurch halt etwas Bewegung in einen sehr, sehr engen Markt reinbringen würden. Was halt auch, weiß ich nicht, Vorteile hätte.
Definitiv.
Schwer zu sagen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass das da nicht so dominiert. Wie gesagt, es gibt andere unguterweise dominierende Player in der deutschen Film- und Fernsehproduktionslandschaft.
Ich meine, um nochmal kurz auf Death Note zurückzukommen, was man halt, ich meine, dieser Film jetzt, sie haben halt Adam Wingard als Regisseur rangeholt, sie haben halt Willem Dafoe rangeholt, in das Casting halt auch von den jungen es ist definitiv, sind ja Gedanken reingeflossen und so, das heißt, es besteht schon ein gewisser Ehrgeiz, also man merkt den Film, ich dachte auch,
40 Millionen Dollar Budget.
Dieser Film wird halt ein bestimmtes Niveau einfach nicht überschreiten, einfach von dem, was Netflix leistet, her. Aber was du halt merkst, ist, dass jemand halt eine Sekunde darüber nachgedacht hat, wem könnte man die Regie anbieten, etc. Also es ist halt schon, ja.
Aber jetzt, wo ich das Budget sehe, also ich hätte es auch auf 40 Millionen geschätzt und es sind exakt 40 Millionen.
Oh, sowas schätzen.
Was Netflix macht, glaube ich, auch vermehrt mit diesen Eigenproduktionen, ist, Mittelfilme zu machen, also Filme mit mittleren Budgets, die quasi im Kino gar nicht mehr vorkommen.
Genau, und das ist halt schon eine Nische.
Das ist tatsächlich eine Nische. Also ja. das ist es gibt diese Mini-Indie-Produktion und diese gigantischen Marvel vs. Capcom-Blockbuster. Mhm. Aber es gibt halt nicht mehr diese 20 bis 40 Millionen Dollar oder 50 Millionen Dollar budgetierte Filme. Teilweise genau, mittlerweile hat durch so raunchy Comedies ersetzt, so wie Neighbors 2 oder Dirty Grandpa.
Aha.
Aber ansonsten außerhalb der Vulgärkomödie gar nicht mehr so richtig, also sowas wie ein Thriller halt. Ich würde, wenn man ihn in ein Genre einordnen müsste, Death Note so als Thriller positionieren.
Ja, doch, ja.
Und sowas gibt es im Kino kaum noch.
Nee.
Auch der Markt ist irgendwie tot und da hat sich Hollywood zu Tode gesiegt in gewisser Hinsicht. Und das ist gar nicht mal so unklug von Netflix zu bedienen, weil halt auch diese Sandler-Filme in diesen Budgetregionen stattfinden.
Mhm.
Und da sich dann natürlich keine, also eher selten Meilensteine realisieren lassen, aber zumindest halt so solide Stangenware. Und Death Note ist absolut Stangenware. Das einzig Besondere ist halt die ungewöhnliche Lizenz.
Genau, ja.
Und das, je nachdem, also für manche kann das schon ein Affront darstellen. Ich merke es mir auch an, es fällt mir schwer, halt mich da irgendwie hate-mäßig abzuarbeiten daran. Es ist halt, was es ist. Das ist nicht so dolle, aber es ist auch, es hat nicht meine Mutter beleidigt.
Na, ja, für mich war es eigentlich tatsächlich dann, also, obwohl ich halt jetzt von dem Film nicht so begeistert, also für mich war es halt tatsächlich ganz nett, weil es mich an, weil es mir wieder Lust gemacht, eventuell den Manga nochmal zu lesen. Insofern hat es halt was Nostalgisches so irgendwie und ich bin halt auch niemand, der, also bei Adaptionen von Dingen, halt eine extrem Reinheits- oder so Anspruch hat. Eine sehr gelungene Adaption ist was Fantastisches, aber in der Regel kriegt man die nicht. Eine sehr, sehr beschissene Adaption ist wie, also Zack Snyder, ist halt was sehr Bitteres. Und alles dazwischen ist halt so, wow. Also insofern hat es mich jetzt eigentlich mehr gefreut, weil es halt so ein bisschen, mich daran erinnert hat, wie gern ich Death Note mag. Also speziell halt, aber natürlich dann die Vorlage.
War das jetzt so der Schlussstrich, den du darunter ziehen wolltest? Dann hätte ich dich nämlich, weil wir es bei der letzten Folge vergessen haben, gefragt, welchen Film würdest du denn empfehlen zu gucken?
Das Ding ist, ich bin mir halt so unsicher, ob ich den schon mal empfohlen habe oder nicht. Aber ich würde dann jetzt einfach empfehlen, da wir schon bei dem Thema sind, von Adam Wingard, You're Next. Das ist ein Indie-Horrorfilm. Ich glaube, das ist möglicherweise ein erster Horrorfilm oder so. Ich weiß nicht genau. Ich empfehle ja dauernd Horrorfilme in unserem Podcast.
Ja,
und wenn man Horrorfilme mag, es geht halt um eine Familie, die bei so einem, wie man es kennt, halt so leicht krampfigen Familientreffen sich auf so einem Landhaus zusammenfinden. Und dann plötzlich von einer mysteriösen Person von außen einer nach dem anderen irgendwie so ausgeschaltet werden. Und trotz dieser sehr schlichten Prämisse, der Film ist extrem anguckbar und für das, was er ist, halt sehr gut und sehr unterhaltsam. Your Next. Ich habe halt gedacht, fällt mir eine tolle Manga-Verfilmung ein. Aber jetzt in den letzten Jahren nicht wirklich. Ja.
Ja.
Und du? Hast du denn was?
Ja, OJ Made in America, die sechsteilige Doku-Serie von ESPN Films, die, glaube ich, auf HBO lief oder auf Showtime, ich weiß es nicht. Also sie lief auch auf Arte. Bis vor kurzem war sie auch noch in der Arte-Mediathek. Es ist eine sechsteilige Doku-Reihe. Jeder einzelne Teil ist nicht 60, sondern gleich 90 Minuten lang. Also 6 mal 90 Minuten ist fast 9-stündige Doku, die auch in ihrer Länge gerechtfertigt ist. Es sind mehrere Dokus in einem. Man kriegt mindestens 2 Dokus über den Zustand des des LAPD bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Mordfall O.J. Simpson, Nicole Brown, sich ereignet, und auch eine Doku über O.J. und die Race Relations zu der Zeit. Es ist quasi noch eine Doku mit drin über die Aufstände in Watts 1969. Und über den Zustand der Stadt und der Polizei dieser Stadt und den Zustand von zwischen den Rassen in dieser Stadt, Los Angeles. Und all das ist nötig zu erzählen. Es kommt erst in der zweiten, dritten Folge so richtig zum Prozess. All das ist wichtig zu erzählen, um diesen Fall zu verstehen, der, wenn man ihn jetzt nur in Form eines Wikipedia-Artikels nachlesen würde, einfach völlig konfus auf einen wirkt und keinen Sinn ergibt. Also wie konnte O.J. Simpson halt freikommen? So, es ist doch eindeutig, dass er das getan hat aufgrund der Beweislage. Aber wie dieser Prozess so ablaufen konnte und wie dieses Leben von O.J. Simpson, wie es ablief, wie es ablaufen konnte, das erklärt dieser Film halt sehr, 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 sehr ausführlich und sehr, sehr gut. Also diese Filmreihe. Und wer die Zeit hat und irgendwie die Ressourcen daran zu kommen, sollte das schleunigst tun. Es lohnt sich absolut.
Ja, definitiv.
Das ist eine sehr, sehr coole Doku, auch irgendwie für die Zeit gerade jetzt. tatsächlich ist auch der Sohn von Gil Cassetti, dem Staatsanwalt, der damals mehrere entscheidende Fehlentscheidungen getroffen hat, die den Prozess betrafen. Der Sohn von ihm ist zurzeit Bürgermeister von Los Angeles und hat in den letzten Wochen dafür gesorgt, dass die Olympischen Spiele dahin kommen, 2024 oder so.
Das haben sich alle gefreut.
Ja, und was halt einfach wie schicksalshaft diese Stadt mit den Protagonisten von diesem Fall verbunden ist. Mhm. Irre. Und das ist sehr, sehr cool. Ja. O.J. Made in America.
Ja, absolut. Also wie gesagt, du hast es jetzt alles schon gesagt, aber was diese Doku-Reihe halt für ein Porträt entwirft, also nicht nur von ihm, sondern auch wirklich von der Stadt, von der Kultur. Also ja, nee, es ist unheimlich gut. Auf alle Fälle.
Ja, und das...
Es ist, aber weißt du, es passt auch ein bisschen, also das ist jetzt, es wird jetzt wahrscheinlich eher eine schlanke Episode.
Wieso?
Aber es, naja,
fast 2 Stunden.
Fast 2 Stunden, ja. Aber, wie gesagt, also es ist aber auch, der Film ist halt auch eher so ein sehr mageres, blutarmes Ding.
Kam mir auch nicht so lang vor, ja. Trotzdem.
Das stimmt, es war halt nicht so ein Film. Nicht
gelitten.
Es war jetzt nicht so ein Film, wo sich 75 Minuten angefühlt haben, ja. Wie 300.
Ja,
das ist halt ein sehr, sehr gutes.
Nach der ersten Viertelstunde echt die Augen auspieksen wollte.
Ja, nee. Und genau, an dem Punkt waren wir schon auch, dass das war.
Oh ja. Oh ja. das war's nicht.
Ja. Aber genau, falls irgendwer, der das hört, auch vielleicht ein Death Note-Fan ist oder und ihr richtig am Upragen wart, könnt ihr das gerne mitteilen.
Ja, ihr habt jetzt
entweder total gefeiert oder mega upgeraged, ich weiß es nicht.
Schreibt uns eine Mail an an soviviberlin@gmail.com.
Genau.
Erreicht uns oder schreibt uns oder twittert an uns. Und zwar @sofifi_berlin auf Twitter.
Genau.
Oder schreibt uns Facebook-Nachrichten auf www.facebook.com/sofifiberlin. Oder schreibt auf unserem Blog, wo wir die Folgen veröffentlichen, unser WordPress-Blog, sofifi.de, irgendwie in die Comments oder so. Ich lese das tatsächlich.
Nee, auf alle Fälle. Und
ja. Mails haben wir tatsächlich seit Monaten keine bekommen, weil die Leute gemerkt haben, die Lümmels. Lassen wir mal lieber sein, aber mach das ruhig. Ich guck da rein.
Wir sind am Start, ja. Und wie gesagt, wer möchte, wer halt irgendwie auf iTunes oder so irgendwie mal eine Bewertung abgeben möchte.
Ja, bitte.
Oder einen Kommentar bitte, also Farben und teilen.
Mach das mal, Leute.
Wirklich. Bewerten wäre natürlich super.
Seriously. What the fuck, guys?
Wir freuen uns auf alle Fälle.
Bewerten.
Genau.
Nächste Folge, vielleicht kriegen wir es ja doch vor unserem großen 9/11 on Ice Special.
Mhm.
Vielleicht doch noch einen deutschen Film unter. Keine Ahnung welchen, aber vielleicht schaffen wir es ja noch.
Mal sehen.
Ja. gut sind die ja alle nicht.
Es wird jetzt wahrscheinlich nicht auf dem Rainer Werner Fassbinder Film hinauslaufen, nein.
Nee.
Eher nicht. Ja.
Nee. aber das war die 21. Folge von Sophie Fee at the Movies.
Ja.
Mit dem hottesten of hot takes, die wir jemals
aber
hatten.
Wirklich.
Und je haben werden. Und dabei fällt er so lauwarm aus. macht daraus, was ihr wollt. Nehmt es, wie es ist. Ich verabschiede mich. Ich bin @f_deutschland, fix Deutschland, auf Twitter.
Ja, ich bin Alex, @alexandraplatz.
Und wir sind die Sonderschule für Film und Fernsehen, mal wieder gewesen.
Genau.
Tschüss.
Bye, bye.
Arigatou gozaimasu.